Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbanden aus.
Ach, wie schön, das wieder zu hören. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur 13. Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. Frohes Neues, Olli.
Ja, frohes neues Jahr, Herr Holtschulte, frohes neues Jahr. Wir haben uns noch gar nicht gesprochen, ne?
Ja, so als Kartoffel müsste man jetzt fragen, kann man jetzt noch ein frohes Neues wünschen? Man sollte sogar, finde ich.
Ja, also wir hören uns ja und ihr hört uns ja auch das erste Mal dieses Jahr, deshalb können wir ruhig frohes neues Jahr wünschen, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch keine Karenzzeit oder so. Das irgendwie gibt auch kein Unglück, wenn man es jetzt 14 oder 15 Tage noch im neuen Jahr sich noch wünscht.
Die Frage ist ja nur, wann ich das hier geschnitten bekomme und online stelle. Also Mitte des Jahres
wäre vielleicht natürlich. Ein bisschen blöd. Im Juni ist es ein bisschen spät, aber Gott.
Was bisher geschah?
So, wie hast du Weihnachten verbracht?
Oh ja, wir hatten großes Fest. Also muss ich erzählen, dass also ich will ja nicht, weil jetzt ist ja auch Dry January, wie sagt man? Dry January, sagt man January?
Also man säuft nicht im Januar.
Man trinkt nicht im Januar.
Und man isst keine tierischen Produkte.
Habe ich jetzt gelernt, gibt sehr viele Leute, auch jemand, der ein Cartoonist, verstehe ich überhaupt nicht, der jetzt auch den trockenen Januar macht. So, und wir haben aber Weihnachten ordentlich, man kann schon sagen, gesoffen. Die Familie war da, das neue Baby, was bei uns in der Familie ist, also jetzt nicht in meiner, also meine Nichte ist Mutter geworden, der kleine Otto war da und wir haben Bier und Korn und all die feinen Sachen, die man im Ruhrgebiet trinkt, uns reingezimmert.
Also ihr habt hart gefeiert.
Ja, doch irgendwie, das war so, ich hatte jetzt letztens noch, wo war denn das irgendwie, also hatte ich eine Veranstaltung, ja genau, und da hatte ich dann meine kleine Gesangsanlage mitgenommen und da war das eine Mikrofon kaputt, weil wir so hart Karaoke gemacht haben am Weihnachten. Habe ich dann an dem Abend, als ich das brauchte, erst festgestellt, dass oh, das ist wohl kaputt.
Ja, für mich war Weihnachten auch hart. Ja. Wir hatten die komplette Familie bei uns zu Hause.
Ja, aber das ist ja nicht hart. Bei mir war ja auch die komplette Familie da und es war sehr schön.
Da hätte ich mir aber auch gewünscht, wieder zu trinken, aber ich habe es trotzdem nicht getan, deswegen.
Wir wollen ja nicht das Trinken propagieren. Ne? Also Trinken ist nicht, im Maßen ist es immer okay, aber auch zu viel ist nicht so gut.
Vor allen Dingen.
Ja, in Unermaßen.
Vor allen Dingen, Anbetracht der Tatsache, dass morgen ein Termin ist, auf den wir morgen noch, den wir später noch zu sprechen kommen, ist das ja. mit dem Nicht-Trinken propagieren natürlich sehr witzig.
Ja, natürlich. Ich will nicht sagen dumm, aber man muss
es ist
ja auch
deinerseits ein leeres Versprechen. Ja, Weihnachten, Silvester auch ruhig.
Silvester ganz ruhig, mit der Frau und den Hunden alleine. Die Kinder waren feiern auf Partys wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und dann habe ich Fernsehen geguckt auch. Ich gucke ja dann gerne, um mich drüber lustig zu machen, die Silvestershow am Brandenburger Tor mit Kiwi und Johannes B. Kerner. Und dann zepp ich immer und da habe ich festgestellt, dass auf dem ersten Gitte Henning aufgetreten ist, die ist glaube ich schon 75 und am zweiten waren die Scorpions mit Klaus Meine und der ist erst 71. Also hat das ZDF an diesem Abend das jüngere Publikum bedient.
Ach Scorpions, das ist diese Band, die du letztes Jahr entdeckt hast und vorgestellt hast.
Ne? Wie gesagt, es gibt anderthalb Stücke auf dem neuen Album, die sind richtig gut und ich ziehe meinen Hut, also was Klaus Meine nie machen würde, weil der wahrscheinlich Halbglatze hat, deshalb hat er immer noch diese Kappe auf, aber ich habe überlegt irgendwie, die kommen jetzt dieses Jahr auf Tour, ob ich mal auf ein Konzert gehe. Ich habe die schon mal gesehen, Jahre her, aber ob ich jetzt nochmal vielleicht, mal gucken. Das hier läuft irgendwie.
Ich werde dieses Jahr erstmal Muse sehen. Da habe ich meiner Frau zu Weihnachten geschenkt und ich darf mit.
Kenne ich gar nicht.
Ja, wieder was verpasst. Ein Tipp vorweggenommen, Muse an.
Ach ja.
Ja, ansonsten, sonst irgendwas? Wir müssen uns beeilen.
Natürlich. Hier wartet schon jemand sehr ungeduldig. Das können wir ja schon mal verraten. Nee, sonst waren noch ein paar Sachen irgendwie, aber die sind auch nicht so wichtig.
So zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, passiert ja auch wenig, ne?
Ja, nee, also zum Glück.
Also ich musste ja noch ein bisschen arbeiten, um es ganz kurz zu machen. Tod aber lustig 3 kommt bald. Ich hab's
Freunde,
fertig.
Tod aber lustig 3 kommt.
Genau, Tod aber lustig.
Ich habe die ersten beiden Bände noch gar nicht durch.
Oh Gott, Olli.
Das ist ja irgendwie wie Tolkien, das ist ja schon hier Herr der Ringe, so eine Trilogie.
Aber hallo.
Hammer, nee,
bin ich sehr froh, dass das jetzt alles abgeliefert ist.
Ja, bin ich auch
froh. So mit kleinem Kind zu Hause und diesen ganzen Zwischenfällen, irgendwie kriegt man nicht wirklich mit, dass man doch ein bisschen was schafft. Und wenn dann so ein Buch auf einmal abgegeben ist, denkt man sich, wann habe ich das eigentlich gemacht? Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass das jetzt im Druck ist.
Du warst damals schon in der Stadtbücherei, nicht groß die Bücher abzugeben. Verstehst du?
Braucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, man hat musste die Bücher abgeben. Wenn man in der Stadtbücherei sich ein Buch abgeliehen hat, musste man das ja abgeben. Und viel oft hat man es vergessen und dann musste man Strafe zahlen und so. Wie, oder bei Videokassetten in der Videothek. Ah,
ich glaube, das ist witzig. Da solltest du mal
ein Tattoo draus machen. Also ich muss immer, hallo Freunde, jetzt kommt eine lustige Geschichte. Und in Videotheken muss man irgendwie Strafe bezahlen, wenn man die Band nicht zurückgespult hat und so. Bänder, ja, das kennt ihr gar nicht mehr. So, jetzt
du weiter. Warst wahrscheinlich auch zu den Leuten, die diesen Witz dann mit habe ich nicht zurückgespult, auch bei DVDs damals dann gemacht haben, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich DVDs habe ich gar nicht geliehen. Ich glaube, da ging das irgendwann los, da waren die zwar teuer, aber dann habe ich die doch gekauft.
Dead Humor nennt man sowas, ne?
Dead Jokes, ja.
Dead Jokes, ja. Ja, aber eine Sache.
Einen guten, aber jetzt mach mal.
Eine Sache möchte ich aber jetzt unbedingt loswerden. Unser lieber Kollege Axel Prange.
Ja. Axel Prange. Hier in Wadereigel gibt es ja Krange, Kranger Kirmes.
Axel Krange.
Axel Krange.
Nein, der nicht. Ja, der hat mir ein Paket zugeschickt.
Nein.
Doch. Und da muss ich aber jetzt trotzdem einen kleinen Rant loswerden. Ein Wie Rant? Du weißt, ich bin ja im September
letztes Jahr. Währung in Südafrika.
Rant. Ein Wutanfall.
Ein Wutanfall?
Ja. Ich bin im September letzten Jahres umgezogen.
Ja.
Und. Ja, Axel hat, da kann er jetzt nichts für, aber der hat die alte Adresse benutzt.
Nein, Axel, was
ist
denn da falsch?
Nein, das ist ja nicht sein Fehler. Er wusste meine neue halt noch nicht, aber aus dem Grund habe ich ja einen Nachsendeauftrag. Und zwar nicht nur für Briefe, sondern auch für Pakete. Diese Woche rief eine der ehemaligen Nachbarinnen an, die war aufmerksam und die hat ein Paket vom Hinterhof. Die hat es gefunden, wo mein Name drauf stand, mit der alten Adresse. Ja, und hat das dann zum Glück eingesammelt und angerufen, dass sie das hat. Dann habe ich das abgeholt und dann war ein sehr, sehr schönes Päckchen vom Axel.
Ja.
Und zwar hat er mir ein Original geschickt.
Nein.
Schon eingerahmt und ein Kinderbuch, was er auch gemacht hat. Und das ist jetzt Teil der Valerie meines Sohnes. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich ganz viele Wahlbilder da in seinem Kinderzimmer habe. Danke, Axel. Vielen, vielen Dank.
Weißt du, was mir der Axel geschickt hat? Auch ein Original.
Ich habe es ja jetzt erwähnt.
Ja, was denn? Was hat er dir denn gemalt?
Ja, ein Wal, Olli, hör doch mal.
Ach, ein Wal, ach so.
Und außerdem nicht für mich, sondern für meinen Sohn.
Ja, aber du hast nur gesagt, dass es jetzt da hängt bei den ganzen Walen. Hätte ja auch ein Schiff sein können oder irgendwas. Mir hat er nämlich einen Piraten gemalt, ja.
Das ist auch super, so einen Piraten zu malen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte,
ja.
Jetzt stell mal vor, es wäre einfach dort liegen geblieben oder einfach irgendwie weggeschmissen worden. Axel wäre jetzt sauer auf mich, weil ich so ein arrogantes Schwein bin und mich nicht bedanke.
Ja.
Das schöne Original wäre weg. Also ich hätte fast heulen können, wenn ich mich da weiter so reinsteige.
Also bei mir war die Geschichte so.
Und dafür habe ich Geld bezahlt.
Da bin ich an die Tür gegangen, da kam jemand mit so einem dicken Paket und ich so, was ist das denn? Ich so aufgemacht, das ist ja Ding, irgendwie ist ja vom Axel, hat der mir ein Original gemalt. Mir hat er aber kein Kinderbuch dazugelegt, sondern eine CD, weil der Axel spielt ja in einer Band. Und die hat auch schon eine CD aufgenommen. Und jetzt da ist jetzt das einzige Problem, Axel, ich habe keinen CD-Player mehr.
Auch nicht im Auto?
Nee, ich habe ein voll digitales Auto. Ich weiß nicht, ich bin schon im Hier und Jetzt im 2023 angekommen, Herr Holtschulte.
Dann kannst du das gar nicht anhören. Das ist ja
bitter. Ich kann mir die CD nicht anhören, nein. Axel, aber wir sagen danke, Axel. Sehr schön.
Und es ist angekommen, es ist jetzt endlich angekommen. Entschuldige für die verspätete Rückmeldung. Vielen, vielen Dank. Ey, wie sauer der sonst auf mich wäre, wenn das jetzt weg wäre.
Und ja.
Keiner wüsste.
Der Axel ist nicht sauer, der ist ein ganz Lieber.
So, das war's jetzt eigentlich von mir. Hast du noch was Schönes erlebt? Außer
ich habe nichts erlebt.
Okay.
Also ich habe nur das, was ich erzählt habe, erlebt. Ich müsste auch, es ist ja auch schon so lange her. Also Weihnachten und zwischen den Jahren und so. So, jetzt lass uns mal bitte hier voranmachen. Da war es schon wieder. Da siehst du. Also das ist doch. Wir haben einen Gast.
Erstmal haben wir Termine.
Ach Gott. Das ist doch, sei doch nicht so dogmatisch. Nein, wir haben jetzt Termine. Also weißt du, Die ja. Leute hören den Gast schon lachen und fragen
sich. Ist das Mikro eigentlich
ja,
schon
wer,
an?
Ja, sicher. Ja, wer ist da? Ja, irgendwie. Nein, wir haben erst Termine, warten Sie bitte.
Aber es ist nicht, nicht der Gast, der so unprofessionell die ganze Zeit auf den Tisch haut, auf dem das Mikro
nein,
steht.
Nein, ich habe auf den Tisch gehauen.
Ach so.
Ich sag, so, jetzt stell unseren Gast vor, bitte.
Nein, also ihr könnt mich auch später vorstellen, wie ihr wollt.
Wir haben einen Gast.
Gästin,
Entschuldigung.
Wie heißt sie?
Ja.
Sag, komm.
Ich heiße Dorte.
Hallo Dorte.
Dorte Landschulz.
Dorte Landschulz ist hier. Ja. Freunde, so sieht's
Sensation.
Aus. Bitte?
Sensation.
Sensation.
Die hochverehrte Dorte Landschulz ist heute extra aus der Bretagne angereist.
Ja, extra. Die Bretagne liegt ja in?
Frankreich?
In Frankreich.
Boah.
Ja, das wissen ja nicht alle. Das wissen ja nicht alle, aber heute aus Frankreich eingetroffen.
Wie war die Fahrt?
Der Flug eher. Also ich bin da geflogen und das war eigentlich alles ganz okay. Also vor allen Dingen dafür, dass heute da nationaler Streiktag ausgerufen wurde.
Wie war die Luftfahrt?
Die Luftfahrt war sehr luftig. Naja, es war super, aber ich musste halt sehr früh aufstehen. Also zu einer Zeit, wo ich normalerweise ins Bett gehe. Also nicht ständig, aber es kommt vor. Nämlich um 3.55 Uhr.
Bist du losgeflogen?
Nein, ich bin aufgestanden um 3.55 Uhr. Und dann musste ich ja zum Flughafen fahren. Und
dafür machst du aber jetzt einen ganz aufgeweckten Eindruck.
Ja, ich wundere mich immer über mich selbst. Das ist das Adrenalin.
Ja.
Das war ja auch noch spannend. Also ich bin halt auch so knapp am Flughafen angekommen und dann war da eine Riesenschlange und dann steht man da in der Schlange, bis man dann durch diese Sicherheitskontrollen ist. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich komme ich da noch mit. Aber es hat alles geklappt.
Du musst immer umsteigen, ne? Weil du bist nach Paris geflogen und von Paris nach Düsseldorf, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich kenne das, ich bin ja so, wie heißen diese Leute, die so, ich habe so eine App, ich habe so ein Flightradar, heißt das. Da gibst du so die Flugnummer ein und dann weißt du ganz genau, wo die Maschine
verfolgst
ist.
Verfolgst du Elon Musk oder was?
Nee, ich hab das mal irgendwann.
Er verfolgt dort den Landschutz.
Das habe ich mal irgendwann runtergeladen, als ich an einem Ort war, ein Ferienhaus gemietet habe in der Einflugschneise von Schiphol, Amsterdam, wo alle 10 Minuten 747 über mich hergeballert sind, die gefühlt 20 Meter über mir waren. Und da wollte ich wissen irgendwie, wo kommen die her und so. Da habe ich mir diese App runtergeladen.
Mm.
Entschuldigung, ja, ich haue hier mal auf den Tisch, wenn das, aber ich höre auf jetzt.
Wir müssen dir die Hände auf dem Rücken fesseln.
Ich setze mich jetzt auf meine Hände. Ja, nein, deshalb, genau. Jetzt ist Dorte hier.
Ja, hast du super gemacht, sie jetzt hier einzuführen, weil das so ein bisschen die Dramaturgie jetzt durcheinander gebracht hat. Wir wollten ja noch eben ein paar Termine loswerden.
Ja, vielleicht hat Dorte ja auch Termine.
Ja, darauf kommen wir ja gleich zu sprechen. Das war ja die Überleitung, ne?
Ach so.
Ja.
Ja, überrasch uns.
Save the date.
Ich würde ganz gern nur anmerken, dass ganz viele Leute am 9.2. ins Theater Oberhausen kommen, abends zum Bier- und Leseabend. Dort bin ich Überraschungsgast. Die Überraschung habe ich jetzt versaut. Viel Publikum wäre schön mit Matthias Reuter, dem Kabarettisten. Und dem Alex Marone. Unter anderem und mir.
Alex so. Marone.
Wäre schön, wenn da viele Leute kommen.
Ja,
ist
am 9.2.
Ist für mich, glaube ich, der erste Auftritt in diesem Jahr. Freue ich mich drauf. Mal gucken, wie es dann so weitergeht. Ja, aber der eigentliche Termin, auf den wir hinaus wollen, ist, wir fahren morgen zum Deutschen Cartoonpreis der Verleihung.
Mhm.
So. Und ich würde ja jetzt gerne behaupten, dass Dorte, du jetzt hier bist, weil du unbedingt in den Podcast sein wolltest.
Nee. Wir haben haben wir dich angerufen
in der
Weihnachtsfolge und da wolltest du eigentlich zu Cartoons for Peace oder irgendwie sowas.
Ja, aber da war ich ja auch.
Da warst du?
Ja, ich habe das dann nachgeschaut und das war halt das Wochenende vor diesem Wochenende. Ah. Und deswegen kann ich beides machen und sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Da dir das aber eigentlich zu viel Zeitaufwand war und zu anstrengend, hier hinzukommen.
Ja, ist es ja auch.
Haben wir dich dann mit dem Podcast gelockt, oder?
Genau.
Nein, aber sag mal ehrlich, du hast gewonnen wahrscheinlich, ne?
Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Du weißt das nicht, ne?
Es sagt einem das ja niemand
direkt.
Du weißt
das nicht, ne? Nein. Also so die indirekt, aber hat schon jemand, ne?
Ich sag da jetzt nichts weiter zu.
Ja, aber deshalb bin ich auch so euphorisch.
Du auch?
Ja.
Ja? Die hat man auch irgendwas indirekt.
Ja, so ein bisschen, ja.
Echt?
Also man könnte.
Sag mal, haben wir nicht mal zusammen
ja,
auch gewonnen?
Ja, das wäre ja eine Geschichte.
Nein.
Doch 2014.
Ja? Da haben wir schon mal zusammen gewonnen.
Ja, da ist Rattelschneck hat gewonnen.
Ja.
Ich bin Zweiter geworden.
Und ich Dritte.
Platz 3. Genau.
Wahrscheinlich wäre das dieses Jahr wieder so.
Ja, wahrscheinlich.
Ich kriege ja immer nur dritte Plätze.
Ja, ich und Zweite.
Wie unfassbar unangenehm wäre diese Aufnahme, wenn ihr beide leer ausgeht.
Ja!
Aber um ganz kurz einen Transparenzeinwurf zu machen. Wir haben uns hier getroffen am Donnerstag, dem Tag vor der Preisverleihung.
Ja.
Und wir haben die, wir haben uns vorgenommen, einen Tag danach nochmal eine kurze Aufnahme zu machen, um die Preisverleihung Revue passieren zu lassen. Vielleicht lachen wir dann alle.
Ja, ja, aber das ist ja so ein bisschen wie Oscar-Verleihung, da weiß man ja auch nicht, wer gewinnt und so.
Ja, also, deswegen sage ich auch, es sagt einem ja niemand direkt, das heißt, man weiß es nicht.
Also es sind 40 Zeichner auf jeden Fall da. Wir sind jetzt hier drei an einem Tisch. Die Quote wäre schon, ist besser als bei Lotto, ne?
Ja, und es ist halt anders als beim Deutschen Karikaturenpreis, wo leider ja vorher immer jeder weiß.
Naja, nicht jedes Mal, als ich da einmal gewonnen habe, da
aber
den
gemacht. War das der Nachwuchspreis?
Nein, damals gab es ja sowas wie Nachwuchspreis. Ach, da gab es nur ersten, zweiten, dritten.
Ach, okay. Du wusstest das nicht?
Nein, damals. Also gut, man hat mich natürlich auch ein bisschen dorthin komplimentiert,
mal,
also jetzt, dass es wichtig ist, dorthin zu kommen und so, weil ich war ja absolut Newcomer.
Ja, ich weiß.
Ja, wegen der Kontakte.
Das weiß ich noch.
Bei Newcomer würde ich gerne mal reingrätschen. Wir müssen ja auch ein bisschen an so Hörer in die
Ja, natürlich.
Du hast als Newcomer einen Preis bekommen. Ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt vor sehr, sehr vielen Jahren, ich glaube einer zweistelligen Zahl an Jahren, als wir beide an der Sommerakademie in Kassel teilgenommen haben.
2013 war
bei
das.
Bei Rattelschneck war das.
Ja, nee. Die erste Sommerakademie, die ich gemacht habe, war mit Tim Mette, glaube ich. Das war mit Tim Mette,
ach,
wo wir uns kennengelernt
doch so viel
haben.
Später. Ich dachte, es wäre noch viel
länger. Das war 2013.
Ich hatte mitbekommen, dass du ein Buch rausgebracht hast, eben nicht bei dem typischen Cartoon-Verlag.
Mhm.
Irgendwas mit Lachmöwen war das, ne? Hieß es. Du hast zwar
Lachmöwen kennen keine Witze, bei Rowohlt.
Genau. Und da waren deine Ein-Tag-ein-Tier-Cartoons drin. Und das,
da
ne?
lachte. Ja, genau. Ja.
So. Und da kannte ich halt nur ein Porträtfoto von dir. Dann sind wir uns kurz bevor das erste Treffen an der Sommerakademie war, sind wir uns im Hotel über den Flur über den Weg gelaufen. Und wie gesagt, ich kannte nur das Foto und ich stand vor dir, mir ist rausgerutscht. Boah, bist du groß. Weißt du noch, weißt du noch, was
weiß
du
ich
geantwortet
gar nicht mehr,
hast?
Nee.
Du guckst runter und sagst, boah, bist du klein.
Echt?
Ja, ja, hast du das ist.
Wow, war ja
das
super
ist guter Konter, guter Konter. Weil du bist ja auch nicht so groß.
Ich bin normal groß, würde ich sagen, aber es war, wieso Konter? Es war ja nicht böse gemeint. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass eine 2-Meter-Frau auf einmal.
2 Meter? Also das ist aber jetzt völlig übertrieben.
Nein, du bist, wie groß bist du?
Ja, weiß ich nicht, 1,82, 83, so.
Ja, bin ich auch mal gewesen. Dann hat mich das Gewicht nach unten
allerdings
gezogen.
Allerdings, sobald ich Hackenschuhe trage, bin ich ganz schnell 1,90 Meter.
Ja gut. Das sollte ich vielleicht auch mal öfter machen.
Ja.
Aber so haben wir uns kennengelernt. Und dann hatten wir zusammen diese Woche Sommerakademie mit ganz vielen anderen tollen Zeichnern. Im Grunde genommen, gefühlt ging das da danach so richtig für dich los, oder? In der Cartoon-Branche würde ich es jetzt nennen.
Also es war ja auch im gleichen Jahr, wo dieses Buch eben rauskam. Das hatte mit der Sommerakademie nichts zu tun. Aber durch die Sommerakademie kam ich halt so richtig in diese Zeichnerszene rein, in der ich ja vorher nicht aktiv war. Und das war mein erstes Jahr in Prerow an der Ostsee, da bei der Cartooner am Meer. Super schön. Und ich wurde überall mit offenen Armen empfangen und fühlte mich total wohl sofort. Und dachte mir nur so, hey, das sind alles voll die coolen, netten Leute, die Zeichner. Ja, und das denke ich auch immer noch eigentlich so im Großen und Ganzen.
Ich glaube, ich habe
Anwesende eingeschlossen.
Anwesende natürlich absolut eingeschlossen.
Ich glaube, ich habe dich kennengelernt in Dresden bei der Preisverleihung, bei dem Abend davor. Doch, ja, bei dem Abend davor, weiß ich noch.
Dann da auch 2013.
Ja,
ne? Genau. Da habe ich ja den Preis gekriegt. Auch das war ein Wahnsinnsjahr. Das Buch kommt raus, ein Prero-Preis, hier, pipapo, alles super.
Cool. Wie bist du denn zum Cartoon-Zeichnen gekommen?
Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also ich habe mir das nie vorgenommen gehabt. Ich habe nie gedacht so, wow, ich will unbedingt Cartoon-Zeichnerin werden. Sondern es war so, dass ich immer schon gerne und viel gezeichnet habe und immer schon so ein bisschen so einen Hang zum Humor hatte. Also das ist schon in meiner Familie so ein bisschen Familientradition. Also meine Mutter, die lacht auch gerne und macht viele Witze. Und wir saßen dann halt immer so am Abendbrotstisch und haben uns so die Bälle zugespielt und haben immer, jeder hat versucht, nochmal einen draufzusetzen und wir haben uns so schlapp gelacht teilweise. Und mein Vater und meine Schwester, die hatten halt nicht so diesen Humor, also die hatten, haben auch Humor, aber irgendwie nicht den. Und die saßen dann teilweise ziemlich stirnrunzelnd dabei und haben sich gewundert, was mit uns los ist. Und das war so ein bisschen meine Humorschule, muss ich sagen. Das hat mich so gleich so ein bisschen dazu gebracht. Ja, so ein Training irgendwie. Und dann habe ich Illustration studiert in Hamburg, also in meiner Heimatstadt.
Bist du in Hamburg auch geboren?
Ich bin in Hamburg geboren.
Du bist
ich
richtig,
bin richtig Hamburger.
Das ist schön, dass man da mal einen Eingeborenen hat, ja? Aus Hamburg.
Und
ja,
deshalb bist du auch beim Hamburger Strich.
Ja, genau, ja.
Und das ist jetzt kein Witz, sondern das ist eine Zeichnergruppe aus Hamburg.
Genau. Ja. Wir nennen uns Hamburger Strich, weil wir zeichnen, also wegen Strich, also nicht so ähnlich wie ihr die Stricher
ja,
seid.
Ja, wir haben auch schon die eine oder andere Frage mal bekommen, warum heißt ihr Stricher? Und aber es bezieht sich wirklich auf das Zeichnen und den Strich ziehen.
Mhm.
So.
Am Hamburger Strich auch.
Hamburger
weißt
Strich
du übrigens, warum es Strich heißt? Ich habe mal eine Kiezführung gemacht, da habe ich das.
Ach, der Strich?
Ja.
Ja, ich weiß, warum die Reeperbahn heißt.
Nee, es geht explizit um den Strich.
Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich immer gespannt.
Ich nicht. Oder ich vielleicht weiß, wusste ich es mal, aber ich habe es vergessen.
Ich weiß nur, warum
auf der Straße ist halt so eine Grenzmarkierung. Das war ja früher Deutschland und Dänemark grenzten aneinander.
In Hamburg?
Ah. In Hamburg. Und diese Grenzmarkierung, die ist auch dort auf der Straße zu sehen. Und da ist wohl der Strich langgelaufen, der Grenze. Und die Prostituierten, die sind damals auf diesem Strich gegangen, um dem jeweiligen…
Ah, um also beide Seiten.
Wenn jetzt die Polizei aus Dänemark kam, dann standen sie auf der Hamburger Seite. Und wenn die aus der deutschen Seite kamen, dann standen sie auf der dänischen Seite. Und so konnten die Polizisten die nicht ergreifen. Sie sind quasi immer über den Strich gegangen.
Ja, verstehe. Aus dieser Zeit rührt auch noch so ein schöner Begriff, den ich schön finde, der Peterwagen. Ich weiß gar nicht, warum der Peterwagen
der
hieß.
Der Peterwagen, genau.
Kenne ich.
Das wird man sicherlich.
Aber
auch
das Lustige ist, ich bin ja jetzt also schon seit 20 Jahren
nicht
ausgewandert.
Mehr auf dem Strich.
Ja, nein.
Meine Güte, so platt, weißt du, so platt, ne, das gibt's doch nicht.
Das ist platter als das Plattdeutsche.
Ja, das ist so platt.
Nee, aber also ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren, habe ich schon Migrationshintergrund. Es ist mir jetzt echt so, wo jetzt durch diese Silvestergeschichten so viel über Migrationshintergrund gesprochen wurde, da habe ich mir auch mal überlegt, das stimmt, ich habe eigentlich auch Migrationshintergrund. Ne? Ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Frankreich. Ja, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, mir fällt jetzt halt mittlerweile auf, wenn jemand so aus Hamburg kommt. Also ich kann das sofort raushören. Und früher dachte ich immer, die Leute sprechen völlig normal, das Hochdeutsch dort. Aber jetzt mit dem Abstand von 20 Jahren, ich höre sofort, wenn er in Hamburg ist.
Das hört man, ne?
Wenn er so in Hamburg ist.
Ich finde es auch immer peinlich, wenn das jemand versucht nachzumachen.
Ja, aber pass auf, ne?
Jetzt kommt der Peter Maffay aus Hamburg.
Ich hatte vor 2 Wochen hatte ich so eine Privatshow und dann bin ich aufgetreten und da habe ich aber so gesprochen, wie ich immer spreche. Und dann hatte ich nach dem Auftritt fragte mich, wo bist du denn geboren? Ich sage, ja, in Ludwigshafen. Ja, das hört man auch. Du bist so ein bisschen hamburgerisch. Und ich sage, ja, ich muss dich aber enttäuschen. Ludwigshafen liegt
gar
nicht.
Ist doch bei Mannheim, oder?
Ja, natürlich. Liegt nicht an der Küste, ist gar keine wirkliche Hafenstadt. Es heißt nur so. Und da meinten die Leute, ich würde so schnacken. Ich liebe das aber. Und ich kann das natürlich so ein bisschen. Damit du dich vielleicht zu Hause fühlst, dass wir da so ein bisschen reden. So.
Ja, ich glaube, ich habe das aber auch schon ziemlich verloren, oder?
Wenn ich so
will, ich kann das so ein bisschen heraus.
Ich glaube, du redest halt sehr schnell.
Kitzeln, aber.
Was durch das Französische kommt. Ich habe ja gerade mitgehört.
Nein, das ist, weil ich sehr intelligent bin.
Ja, du kommst nicht so schnell nach. Ich habe ja mal einen Cartoon über dich gemacht, ne, mit der Sprechblase, die vorauseilt.
Ja.
Weil mir damals schon aufgefallen ist, dass du sehr schnell redest, aber ich glaube, das kommt tatsächlich durchs Französisch. Ich habe ja gerade ein Gespräch mitbekommen mit deinen Kindern, wie du Französisch sprichst. Das ist ein Tempo, ist unfassbar.
Ja, aber das ist, bei Fremdsprachen kommt einem das ja immer so vor, als ob das unheimlich schnell gesprochen ist, weil man halt nichts versteht.
Ich hatte Französisch in der Schule.
Ach so, du verstehst.
Ja, aber ich verstehe ein bisschen was. Ja. Also da kann ich zumindest einzelne Wörter auseinanderhalten, dass es dann doch schnell ist.
Ich hatte letztens wieder diesen Klassiker gebracht. Ich dachte, das Einzige, was ich auf Spanisch kann, ist Dos cervezas, por favor. Und dann sagt dem Kumpel, wir sind aber zu dritt.
Da stehst du dann schon auf dem Schlauch.
Da stehst du schon auf dem Schlauch.
Ja,
ne?
Scheiße. Ich kann Dos Cañas e una Coca-Cola.
Ja, siehste. So, die Deutsche sind nämlich international und du kannst doch so ein bisschen Französisch.
Ich kann auch Latein.
Auch.
Latein kann ich auch.
Ja.
Meine Tochter lernt jetzt Koreanisch.
Koreanisch?
Mit einer App.
Ach so.
Ja, weil sie liebt diese koreanischen, K-Pop? Auf Netflix guckt sie diese, nein, sie guckt, ja, dieses, aber dieses, diese Serien, diese koreanischen Serien, die sind im Moment bei den jungen Leuten, also die ist 15, sind die gerade total in anscheinend. Und ich habe jetzt eben auch mit den Kindern so eine Serie mal angucken müssen.
Ist das was für einen Serientipp später?
Nein.
Naja, weiß ich nicht. Also ist, glaube ich, fällt schwer.
Also ich meine, es ist Geschmackssache.
Ach komm, wir haben schon, glaube ich, sehr offenes Publikum.
Aber ich muss sagen, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die langweiliger gewesen wäre als die. Aber die, wo man trotzdem irgendwie weiterguckt. Also ich habe mich extrem gelangweilt, weil es passiert nichts. Es passiert eigentlich nichts.
Wie heißt sie? Breaking Bad? Oder?
Oh nee, wie hieß die denn noch? Hometown Cha-Cha-Cha.
Hometown Cha-Cha-Cha, ach so.
Kennst du die?
Ich würde jetzt nochmal nachschieben an deiner Stelle, dass die Serie super ist, weil ich glaube, ich habe mitgekriegt, dass irgendwie Leute, die über K-Pop zum Beispiel gelästert haben, dass das echt die größten Shitstorms auslöst, die man sich vorstellen kann. Die haben eine große Fangemeinde.
Ja, es sind ganz viele Fans. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein Phänomen ist, aus dem K-Pop dann die Serien zu gucken, weil man weiß man ja selber, dass man oft auch dann so alles mal so sehen will und hören und fühlen will, wie Korea so ist. Ne?
Ja, und ich finde allein schon, dass es meine Tochter dazu bringt, dass sie Koreanisch lernen will, finde ich schon super.
Schon irre,
und
ne?
Ich kann ja auch nicht wirklich was über dieses ganze Genre sagen. Ich habe jetzt nur eine dieser Serien geguckt und meine Tochter hat mir versichert, es gibt sehr viele unterschiedliche Serien. Es gibt Serien mit Humor, es gibt Serien mit Drama und
die auch alle sehr, sehr gut sind.
Die sicherlich alle sehr gut sind.
Ich bin auch großer K-Pop-Fan.
Falls jemand einen Shitstorm machen möchte, bitte einen Tag ein Tier bei Facebook eingeben.
Genau.
Wir hatten ihre Seite noch nicht erwähnt, das ist jetzt der beste Anlass dafür.
Aber
nicht bei uns,
ist
sondern
das so
dort.
Wie heißt denn das da aus Japan? Manga, ist das so ähnlich?
Ja, das ist ja nichts Gezeichnetes.
Das sind echte Menschen.
Ach, aber so. Es sieht halt alles so aus wie.
Ja, aber gut, das ist ja schon mal also ein Hinweis. Ich habe jetzt sofort gedacht, okay, das ist so eine Zeichentrickgeschichte.
Also diese Serie, die wir geguckt haben, dieses Hometown Cha-Cha-Cha, das ist eine Liebesgeschichte eigentlich. Und das sind halt wie ein junger Mann und eine junge Frau, die lernen sich kennen und es passiert einfach folgenlang nichts. Es passiert nichts. Das ist sowas von prüde. Man sagt ja immer, die amerikanischen Serien haben häufig was Prüdes, aber daran muss man mal Hometown Cha-Cha-Cha gesehen haben.
Aber
also, da weiß man, was wirklich prüde ist.
Herr der Ringe Director's Cut oder
Also bis der erste Kuss passiert, ist so quasi schon, sind drei Staffeln schon mal um.
Oh,
also nein, ich übertreibe vielleicht.
Ja, okay, lass uns nur noch einmal abschließend fragen, haben die denn so eine eigene Stilistik und so einen Look oder so?
Ja. Also und auch sogar dieser Look ist unheimlich langweilig. Also das sieht alles so, das sieht alles so falsch und unecht aus und so Bonbonfarben und ja, ich weiß, ich bin damit nicht so richtig warm geworden.
Ich weiß, vielleicht ist das aber auch so ein Kontrapunkt zu dem koreanischen Leben.
Ja, und wisst ihr was? Warum meine Kinder das so toll finden, diese Serie? Eben weil nichts passiert. Weil sie sind beide unheimlich sensibel. Sie können das nur ganz schwer ertragen, wenn im Film oder in Serien irgendwas Dramatisches oder Schreckliches passiert. Das halten die nicht aus. Die fangen ganz schnell an zu weinen. Und deswegen finden die das super, wenn nichts passiert.
Das ist nämlich das Ding. Weil ich glaube, das ist so ein Trend, weil
das ist ja ein Gegentrend zu diesem ganzen TikTok und diesen normalen Sehgewohnheiten.
Absolut.
Oder Squid Game.
Ja,
das ist doch auch koreanisch.
Ja.
Es gibt diese beiden Seiten. Es gibt Hometown Cha-Cha-Cha und es gibt Squid Game.
Es gibt so viel, es passiert so viel Zeugs in der realen Welt, aber auch in der digitalen Welt, TikTok irgendwie und Videos und die ballern dir das so um die Ohren. Und dann ist das vielleicht ganz schön, wenn man da so einen Ruhepol hat.
Genau, das ist ein Ruhepol. Ja.
Also,
so wie die Scorpions in der Musik.
Ja, genau. Also, wenn ihr mal entspannen wollt, dann guckt Hometown Cha-Cha-Cha.
Ja.
Mhm. Oh, wo läuft denn das?
Kurze Werbe
auf Netflix. Auf Netflix haben wir das geguckt.
Ja, nein, da gucken die Leute, suchen irgendwie, so, und dann sind sie bei Amazon und verlieren sich da.
Aber bitte nicht mit Partnerpasswort, sondern schön eigenen Account machen.
Ja, genau.
Ja, du wohnst in Frankreich. Seit 20 Jahren haben wir gerade gehört.
Aber wir sind auch gar nicht weitergekommen in meiner Lebensgeschichte.
Deshalb wollte ich da jetzt wieder ankommen.
Aber das ist ja das Schöne an so einem Podcast, dass da keiner sagt, nein, jetzt sind Termine.
Aber überhaupt, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, ist ja noch was.
Was ist da passiert? Da ist nichts mehr passiert. Du hast studiert, du hast Illustration studiert.
Bist du denn damals mit dem Zug gefahren oder geflogen?
Da Frankreich, wo ich umgezogen bin, da bin ich, also ich bin immer früher, ich hatte ja auch nicht viel Kohle, ich war ja Studentin und Fliegen kam überhaupt nicht in Frage, Zug war auch zu teuer, deswegen bin ich sehr oft Nachtbus gefahren zwischen Hamburg und Paris.
Den Nachtbus?
Mit einem Nachtbus nach Paris.
Für eine, aber du bist länger geblieben, 20 Jahre, meine Güte.
Ja, ja.
Aber du warst dann in Paris erst, ne?
Ja, erst in Paris. Ja. Da habe ich dann auch studiert ein Jahr. An der, Entschuldigung, an der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Ach, Freunde, das ist doch viel geiler als FH Köln oder so, ey. Weißt du? Also alleine die Namen.
Alleine der Namen. Ja, und natürlich Paris. Also als ich da angekommen bin, dann siehst du diese wahnsinnig schönen Häuser und diese Straßenzüge. Und denkst dir nur so, wow. Und fühlst dich irgendwie gesegnet.
Ja. Paris ist schon eine schöne Stadt.
Ja.
Sehr hektisch auch natürlich.
Ja, also ich muss auch sagen, das erste Jahr war ich sehr glücklich dort, aber von dem Moment an, wo ich wusste, ich bleibe jetzt hier, weil ich hatte mich ja verliebt.
Ja, in Paris, in der Stadt der Liebe, meine Güte.
Ja, oh Gott, ist
das ist so Klischee.
In einem Breton allerdings.
Ach, in einem Breton.
Ja, deswegen bin ich ja jetzt auch in der Bretagne.
Also noch weiter weg.
Ja,
noch
aber du hast dann nach dem ersten Jahr, hast gesagt, so jetzt aber auch mal.
Ja, ja, da habe ich dann Heimweh gekriegt nach Hamburg und habe gemerkt, so Paris, also die Stadt, der Lack war dann so ein bisschen ab in der Zeit. Und man merkt einfach, also und jetzt ist es auch so, ich war gerade letztes Wochenende wieder in Paris und nur für ein Wochenende. Und jedes Mal, wenn ich wieder hinfahre, denke ich mir immer wieder, gut, dass ich hier nicht mehr leben muss. Also das hat sich wirklich komplett geändert.
Ja, das ist schon, ich war ein paar Mal in Paris, weil ich auch beruflich da mal hier und da hin muss. Ich finde auch, also es ist halt immer so diese, es gibt ja viele Leute, die nur für so ein Wochenende oder mal eine Woche,
super,
ist das super.
Oder Disneyland.
Ja, genau. Aber dann, wenn du dann wenn eine Stadt über, also wenige Städte schaffen es, dich über Jahre so zu fesseln, zu sagen, ah, schön, hier fühlt man sich wohl oder so, ne? Und ist ja auch ganz anders als Hamburg irgendwie.
Aber es hat natürlich auch mit unserem Leben damals zu tun gehabt. Also ich habe 7 Jahre in Paris gelebt, davon das erste Jahr super, so hey, Studentenleben, alles super. Und dann habe ich halt den Vater meiner Kinder dort kennengelernt und der hatte eine Bar. Und dann habe ich halt, ja, haben wir da zusammen quasi diese Bar geführt. Also ich habe da noch nicht viel mit zu tun gehabt, aber wir haben dann, weiß ich, 2-3 Jahre später haben wir dann zusammen einen großen Laden übernommen. Ja, das war Bar, Hotel, Restaurant, Konzert, Club, alles. Ja, Kartbahn.
Flaschendrehen gab es da, konnte man staubsaugen. Bällebad gab es irgendwie. Hinten dran war noch ein Ikea.
Es war der Wahnsinn.
Also ganz klein Bums so, weißt du? Wo man auch mal, weißt du, einfach nur so einen Vormittag braucht, um das Ganze durchzuorganisieren.
Und einmal durchsaugen.
Ja, genau.
Und dabei immer schön Champagner auf der Flosse.
Ja, natürlich.
Ja, das war eine verrückte Zeit. Also wir diesen ja, und mit diesem Laden, enthusiastisch, wie der Vater meiner Kinder damals war, da hat er die ganzen Probleme, die da möglicherweise auf uns zukommen könnten, nicht gesehen. Und dann gingen wir damit richtig schön baden. Und
sag's in Französisch, baden gehen, das klingt bestimmt schöner.
Au revoir, c'est béni. Allez, c'est béni. Nein, wir waren dann irgendwann wirklich ziemlich angekotzt von der ganzen Sache, von der Stadt. Also die Stadt hatte vielleicht jetzt auch nur eine Teilschuld an der ganzen Misere, nicht? Dass man da einfach weg wollte.
Ja, aber man verknüpft
das
halt. Ne?
Ja, aber meine Erinnerungen sind eben mit dieser Zeit verknüpft, die sehr schwierig war. Als wir dann in die Bretagne gezogen sind, das war eben von einer Millionenstadt, Metropole Paris, sind wir dann nach Gisenyi gezogen. Da war, ich glaube, 1500 Einwohner hat Gisenyi. Und das war natürlich auch schon krass. Also da musste ich mich auch mal wieder dran gewöhnen.
Und da dann auch wieder eine Kneipe eröffnet?
Nein. Also da
für 1500 Leute?
Nein, da hatte er ja auch die Schnauze voll davon und ich auch. Also das war ja sowieso nie mein Beruf. Also er war ja derjenige, das war sein Beruf. Und ich habe dann so ein bisschen das Zeichnen wieder entdeckt, weil ich hatte in der Zwischenzeit in Paris ja auch, hatten wir 2 Kinder bekommen und hatten diesen Laden da am Hals. Und deswegen bin ich zum Zeichnen überhaupt nicht mehr gekommen. Und dann habe ich halt mir gesagt, ich kann es schaffen, ein Tier am Tag zu zeichnen. Und da kommt auch der Name meiner Seite her, halt ein Tag, ein Tier, weil ich mir das eben so vorgenommen habe. Ich zeichne jeden Tag ein Tier, einfach so als Übung. Und dann habe ich das auf Facebook veröffentlicht und dann wurde das halt auch, ich hatte mir auch gar nicht, am Anfang gar nicht vorgenommen, dass das immer irgendwie lustig werden soll. Sondern ich wollte einfach nur irgendwie.
Ja, das hast du ja durchgezogen.
Ja, das habe ich voll hingekriegt. Bloß nichts Lustiges, habe ich mir gesagt. Bloß nichts Lustiges. Aber ja, und das kam dann irgendwie so automatisch und dann kamen immer mehr Fans und mehr Follower. Und ich bin mir auch sicher, ich verdanke Facebook, dass ich da bin, wo ich heute bin. Denn ich habe nie jetzt so daran geglaubt oder an mich geglaubt. Also ich brauchte das irgendwie, diesen Zuspruch von außen.
Dass Sag das nicht zu laut, sonst kommt noch eine Rechnung von Meta.
Oh Gott.
Nein, nein, aber das, guck mal, das sehe ich genauso, weil das ja genauso eine Zeit war.
Das hält so einen so dabei.
2009 oder 2005, was weiß ich vielleicht, ich weiß gar nicht, wann Facebook hier so richtig losging.
Ich glaube 2004.
Aber das war genauso die Zeit, wo ich auch das Gefühl hatte, dass Cartoon so eine Renaissance erlebt, beziehungsweise plötzlich so eine Öffentlichkeit kriegt, weil das genau die richtige Kunstform für dieses Medium war.
Genau.
Ne, so ein Bild, ein Witz, schnell geguckt, gelacht, weiter.
Geteilt,
so,
geteilt.
Genau, geteilt.
Je weniger Text, desto besser.
Ja, genau. So, und alles das, was quasi Facebook den Werbetreibenden irgendwie dann vorgibt, irgendwie weniger als 20% Text in so einer Anzeige.
Ja, damals gab es auch diese Gitter für Werbeanzeigen.
Genau. Und alles das hat ja ein Cartoon erfüllt. Also es war, glaube ich, bevor Facebook größenwahnsinnig geworden ist irgendwie und dann Dinge da gedrosselt hat irgendwie, war das genau diese Zeit, wo man dann als junger Künstler, weil ich bin ja auch so in der Zeit quasi, habe ich auch wieder angefangen zu zeichnen, dass, da muss ich dir recht geben, dass das dann halt wirklich so ein bisschen getragen hat irgendwie und plötzlich hatte man so ein bisschen Öffentlichkeit. Ja, natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den 70ern oder so. Ich erinnere an unseren Freund Uli Stein. Der, weißt du, der war in zwei Programmzeitschriften und dann kannte den über Nacht ganz Deutschland.
Ah, okay.
So, und, so, aber das kann ich total nachvollziehen.
Das, und es hat mich dazu gebracht, irgendwie dabei zu bleiben, weil wenn du so dieses Feedback kriegst, so dass es ankommt, was du machst, dann motiviert einen das natürlich auch da weiterzugehen in diesem, auf dieser Schiene.
Wir versuchen ja mit dem Podcast auch den Nachwuchskünstlerinnen zu fördern, zu helfen, ein wenig Ratschläge zu geben.
Ja, deshalb bin ich ja froh, dass ich jedes Mal dabei sein darf.
Deswegen ist das natürlich ein sehr interessanter Aspekt. Ja, die Öffentlichkeit, die man durch soziale Medien hat, dass man damit halt eben auch was erreichen kann, nicht alles nur negativ ist.
Ja, es wird immer viel verteufelt auch natürlich und ich kann das auch verstehen und es gibt auch Künstler, die lehnen das von vornherein ab, überhaupt ihre Sachen auf Facebook zu veröffentlichen, weil sie sagen, damit geben sie ihre Rechte quasi an Mark Zuckerberg ab.
Zuckerberg.
Aber das macht jeder, wie er will, wollte ich
wollte
sagen.
Auf eine Anschlussfage hinaus.
Anschlussfrage?
Hast du dann eine gewisse Fanzahl aufgebaut und bist dann auf die Idee gekommen, dich bei diesem Verlag zu bewerben mit deinen Zeichnungen oder ist der dann auf dich zugekommen, weil die dich entdeckt haben?
Ja, das war wirklich wie in so einem Prinzessinnenmärchen.
Wir sitzen hier ganz gespannt jetzt.
Ja, weil das, man stellt sich das immer so vor, dass man irgendwann mal entdeckt wird.
Ja, genau.
Und genau so war es.
Ehrlich?
Also, ja, diese Ein Tag, ein Tier-Seite, diese Lektorin da von Rowohlt, die hat die gesehen. Ich weiß nicht wie, ist irgendwie auf die Seite gekommen.
Gibt es das Buch
damals
noch? Gibt es das Buch noch?
Es ist nicht mehr im Programm, aber man könnte es bei mir noch erwerben und es gibt sicherlich auf Amazon irgendwelche Gebrauchtexemplare oder so noch zu kaufen. Aber das war das Buch, glaube ich, von mir, was bisher die längste Zeit in einem Programm noch drin war. Also das war viele Jahre noch erhältlich.
Also um mal eben für die HörerInnen zu sagen, also wenn so ein Buch… Wenn die Verlage das auswerten und man sieht die Kurve der Verkäufe, die flacht so langsam ab, dann ist irgendwann so ein Punkt erreicht, wo es teurer ist, die Sachen weiter zu lagern und zur Verfügung zu stellen für die ganzen Verkaufsstellen, als es dann aus dem Programm zu nehmen.
Also,
ist so der Punkt, der ist dann immer wirklich sehr, sehr traurig, wenn man dann so einen Anruf oder eine Mail kriegt. Wir listen das jetzt aus. Möchtest du die restlichen 5000 Exemplare bei dir einlagern?
Ja. Genau. Ja. Da freut man sich, wenn man eine Doppelgarage besitzt, wo man dann den ganzen Scheiß lagern kann. Ja.
Naja. Aber ich war schon froh, dass sie es überhaupt so lange im Programm behalten haben. Und es hat auch eine zweite Auflage sogar gegeben.
Oh, das nennt man Longseller.
Das ist ein Longseller. Also es wurde jetzt nicht irgendwie zu zigtausend Exemplaren verkauft, aber es hat sich
aber
halt
die
Zeit
Auflage
gehalten.
Ist ja, die Auflage ist ja bei so einem Verlag ohnehin erstmal größer als jetzt bei dem reinen Cartoon-Verlag, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also, wir müssen ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber eine zweite Auflage ist dann nochmal richtig aussagekräftig viel, würde ich sagen.
Das ist ja, schön. Also das interessiert mich gar nicht so, die Auflage und ist natürlich interessant, aber dieses Entdecktwerden.
Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Vor allem Rowohlt, hallo.
Ja, natürlich, da sagt man ja Rowohlt. Nie gehört. Also ich habe so Küchenmaschinen gar nicht. Nee, das war Roventa, Entschuldigung. Ja. Da hatte ich mal einen Föhn. Aber haben die dich dann angerufen oder haben die irgendwie geschrieben?
Nee, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich denke, die hat mir eine E-Mail geschrieben. Und eine nette E-Mail, dass sie irgendwie auf diese Seite aufmerksam geworden ist und dass sie das ganz toll fände, daraus doch ein Buch zu machen.
Das ist schön. Guck mal, das war bei mir nicht so. Ich musste kämpfen. Aber hast du, als das anfing, warst du dann schon unterwegs mal so auf Buchmessen oder irgendwelchen Conventions oder so?
Nee, das kam erst später.
Und wie viele Fans hattest du bei Facebook? Ja, die andere Frage.
Also zu der Zeit, denke ich, hatte ich vielleicht 1000, 1500.
Also gar kein Vergleich.
Mit Zahlen,
wo man sagt, heute muss es mindestens so und so viel sein, damit man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, damit ein Verlag überhaupt sich umdreht, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Naja, weil das ja auch, das spricht ja nicht für Qualität oder irgendwie für Buchverkäufe, das haben die Verlage ja vielleicht auch gemerkt, eine hohe Followerschaft oder so, irgendwie, das sagt das aus.
Nee, grad irgendwie also weil, vor allen Dingen, was sie damals auch eben angesprochen hatte, weil Rowohlt ist ja kein Cartoon-Verlag, ne? Was sie angesprochen hatte an meinen Cartoons war eigentlich, dass damals war mein Konzept ich habe immer mit Tiernamen, Wortspiele mit Tiernamen gemacht und habe so neue Tiere erfunden. Und dann habe ich dazu immer noch eine kleine Beschreibung geliefert, die ich nicht ins Bild reingeschrieben habe, sondern in das Posting halt, wo ich dann das Tier so ein bisschen beschrieben habe und also versucht auf humorvollere Weise. Und das fand sie halt super. Das war eben auch dieser Textbeitrag. So. Der hat es rausgerissen, weil ich habe seitdem natürlich ab und zu nochmal wieder versucht, mich in Erinnerung zu bringen und hey, wir können doch nochmal hier.
Wir hatten doch damals, es hat doch so schön angefangen.
Aber mittlerweile mache ich ja auch ganz andere Sachen und eben mehr so wirklich diese klassischen Cartoons und nicht diese Texte.
Okay, aber weil das war so ein bisschen zwischen Cartoon und Lyrik irgendwie, ne? Also so ein Ding irgendwie.
Obwohl, an dem Punkt sind wir jetzt auch wieder, ne? Ich erinnere an das Weihnachtsbuch und wir haben ja jetzt ein neues Projekt, da müssen wir ja sehr, sehr viel schreiben.
Oh Gott, ja.
Oh, ja.
Das habe ich auch völlig vergessen.
Wir haben morgen eine sehr lange Fahrt vor uns, da können wir ein bisschen brainstormen.
Ich habe das auch immer, ich mache das in meinen Büchern auch mal so als Sollbruchstelle irgendwie, oder nicht in allen irgendwie, aber in zwei, dreien habe ich irgendwie dann auch mal Sachen geschrieben irgendwie. Also die so Texte geschrieben, weil so ein Text ist, sind wir mal ehrlich, auch meistens schneller geschrieben als ein Bild gemalt.
Je nach Schriftgröße.
Ja, Seitenschirm. Hallo, guten Tag. Das ist doch sehr lustig, oder? Pünktchen. Auf der nächsten Seite geht's weiter. Ja, solche Texte halt. Ne?
Also du hast das Buch dann rausgebracht. Das war ein veritabler Erfolg, kann man sagen.
Naja, also es war jetzt ehrlich gesagt nicht sofort. Also es war, also ich glaube, also auch vor allem ein Riesenerfolg war natürlich das Honorar, was ich dafür bekommen habe, weil Rowohlt halt doch deutlich besser als so ein gewisser andere Cartoon-Verlage.
Ja, aber das ist halt Rowohlt, ne? Das ist halt einer der größten deutschen Verlage.
Ja, die haben bis heute das Honorar, glaube ich, was sie mir gezahlt haben, nicht reingekriegt mit dem Buchverkäufen.
Jetzt wird ein Herr Rowohlt hellhörig und sagt, Moment, Frau Müller, holen Sie mir mal die Akte Landschulz. Ja, da müssen wir mal reingucken. Was haben wir denn damals gezahlt?
Ja. Aber das Buch hatte ja quasi das Format wie beispielsweise so ein Paperback-Roman. So. Und das geht ja mit ganz anderen Auflagen los als diese kunstvoll produzierten Cartoon-Bände. Deswegen kann man das dann mit dem Honorar und dem Verlag dann nicht unbedingt vergleichen.
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich kriege ja jedes Jahr immer noch diese Abrechnungen, wie viel wurde verkauft und wie viel müssten sie mir eigentlich ja an Tantiemen zahlen, was dann gegengerechnet wird gegen das Vorschusshonorar. Und da ist doch eine deutliche Diskrepanz. Also
du zahlst noch Schulden ab.
Ja, nein.
Du kannst aber ja immer sagen, ja, dann verkaufen sie das Buch halt weiter.
Ja, mit mir kommen sie fast da nicht mehr auf den grünen Zweig. Also.
Ein Tag, ein Euro.
Aber ich finde das schön, das ist ja nicht ein Hoffnungsschimmer irgendwie, weil das ist ja so ein Traum. Das haben wir hier schon mehrfach wahrscheinlich irgendwie besprochen, aber so ein Buch zu machen ist ja immer noch so ein Traum, also von vielen Zeichnern. Mm. Ne? Einfach mal seine ganze Arbeit so schön gebunden irgendwie vor sich zu liegen zu haben. Also ich fand das schon immer, das war schon immer mein Bestreben, eine Zeit lang, ganz früher, als ich das erste Mal was veröffentlicht habe. Danach dachte ich mir, boah, ich bin so super, ich habe jetzt hier dreimal in so einem Stadtmagazin veröffentlicht, jetzt können wir aber langsam mal ein Buch machen. Und
das dachte ich ja damals auch.
Ja, so, aber dann ist das schön, wenn dann jemand schreibt, guten Tag, irgendwie ihre Arbeit gefällt mir, wollen wir nicht mal ein Buch machen.
Das ist der Wahnsinn.
Super. Ja. Und dann ging das richtig los.
Ja, dann habe ich ja bei der Sommerakademie, wenn ich das richtig erinnere, war das im gleichen Jahr, ja, wo das Buch rauskam, genau. Weil ich kannte Tim Mette schon vorher, weil irgendwie, ich weiß nicht, warum.
Hamburg,
wir hatten,
ne? Hamburg, kleine Stadt,
ja,
ne?
Ja, nein, nein, ich wohnte da ja schon in Frankreich.
Ach so.
Aber ich hatte ihn irgendwie mal angeschrieben und hatten uns irgendwie ein bisschen per Mail unterhalten oder was. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er das Vorwort zu meinem Buch schreibt.
Ah.
Und ich war da gerade sowieso in Hamburg, habe meine Eltern besucht und dann hat er gesagt, ja, komm doch mal vorbei und so. Und dann hat mich gleich zu sich nach Hause eingeladen, fand ich super
Knick-knack.
Nett.
Till Mette.
Nein, und er hat tatsächlich das Vorwort für mein Buch geschrieben, ein super geiles Vorwort. Jetzt hört auf zu lachen.
Nein, wir wissen, wir kennen ja Till.
Ja.
Wir müssen gerade nur unsere Weihnachtsausgabe denken.
Okay, aber da warst du auch schon so, also ähnlich wie Herr Holtschulte, so Name-Dropping. War schon wichtig irgendwie, so dass jetzt so ja, jemand irgendwie.
Ja, das war
warum
natürlich
hast du jetzt
toll.
Mein Name gedroppt?
Nein, nur so. Nein, es ist ja immer wichtig irgendwie. Also um es,
ja.
Das Buch wird ja nicht dadurch besser, dass jemand das Vorwort schreibt irgendwie, aber es ist halt schon auch schön irgendwie. Ne?
Ja, bei so einem Vorwort hast du aber doch einen Mehrwert, ne?
Ja, ja. Ich
ja,
hab,
ja, schon.
Ich habe jetzt bei dem letzten Buch, was ich mit gemacht habe, dieses Fußballbuch, habe ich nur hinten zwei Klappentexte von Tommy Schmidt und Micky Beisenherz.
Hm. Ja, kann ich auch schon mal verraten, ja. Wer den Klappentext für mein Buch geschrieben hat.
Oh ja, wer denn?
Marc-Uwe Kling.
Marc-Uwe Kling.
Ja. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Känguru. Mm,
wow.
Känguru.
Känguru. Känguru. Ich habe den Film gesehen, den letzten Känguru-Film.
Den ersten oder den zweiten jetzt?
Den zweiten. Nein, aber also wir waren ja zufällig letztes Jahr im Sommer in Bayern, in Deutschland im Urlaub und mit den Kindern und allem drum und dran und wollten irgendwie was sehen im Kino und dann fiel die Wahl auf diesen Film.
Das war hier auch schon Thema. Ich hatte nämlich an dem Comic zum Film mitgearbeitet, aus den Storyboards gebastelt.
Kann ich dir nachher mal zeigen?
Kann ich dir nachher mal zeigen, aber das ist ja jetzt hier kein Thema. Aber schöner Film, ja.
Ich wollte den Stream, ich weiß gar nicht, den ersten oder den zweiten Tag. Ich habe es aber nicht geschafft. Also ich sag mal, ich bin nicht so ein Känguru-Fan anscheinend.
Was? Du bist
ich bin nicht so ein Känguru-Fan.
Du bist nicht so ein Känguru-Fan. Ja,
nee, keine Ahnung,
ja, ich muss auch sagen, also ich habe ein Buch gelesen und das fand ich jetzt auch nicht. Also ich hatte mir da irgendwie anderes oder
ich habe
oder
ein Buch von Marc-Uwe Kling gelesen.
Ich habe ein Buch gelesen.
Es war Quality Land und da ist kein Känguru drin.
Nein, nein, das war irgend so ein Känguru-Buch.
Ich habe mal einen Cartoon gemalt, so zwei Känguru-Mädchen, die sich gegenüberstehen und dann sagt, denken die beide gleichzeitig, die Schlampe hat die gleiche Tasche.
Gut, das ist super, das ist super. Hä?
Das ist ja auch wieder was für einen Tag ein Tier.
Nein, aber ich muss sagen, der Film hat mir schon gut gefallen. Also dieser, vor allen Dingen, weil das eben ja um diese Querdenker-Sachen geht und so. Das fand ich schon ziemlich cool umgesetzt.
Ja, jetzt weiß ich doch, ich habe den Film fast zu Ende geguckt. Also ich jetzt, wo du Querdenker sagst und so, irgendwie jetzt weiß ich wieder, die wollten noch die Schwiegermutter bekehren. Oder wie,
ja, ja.
Wie sind wir da hingekommen? Till Mette hatte dich eingeladen.
Ach, ja,
Vorwort. Das
Vorwort,
war
genau,
Vorwort
super Vorwort
zu deinem,
hat er geschrieben.
Genau.
Danke nochmal an dieser Stille.
Sonst noch welche Names, die wir droppen müssen, bevor du
weitermachen
darfst?
Da kommen bestimmt noch ein paar, Aber dann hast du die Sommerakademie gemacht bei Till.
Da habe ich wieder, genau, da habe ich Till dann wieder getroffen und da habe ich Michael Holtschulte getroffen, um nochmal ein Name zu droppen.
Dorte Landschulz.
Und dann war eben Prero, das habe ich alles schon erzählt, bla bla.
Ja gut, aber dann lernt man so die Leute kennen.
Ja, dann lernt man
halt,
die Leute
ne? Dann
kennen.
Lernt man so die Leute kennen, ne? Dann ist man so in der Cartoon-Szene. Ne?
Ja, und das war super.
Es geht ja, die sind ja alle sehr kontaktfreudig.
Und dann direkt.
Gehen wir gleich auf Tuchfühlung.
Dann direkt Karikaturenpreis, also in Abgrenzung zum Cartoonpreis morgen. Du hast den Karikaturenpreis dann bekommen.
Genau.
Und
aber
dann,
da hast du ganz klassisch mitgemacht, ne?
Ja.
Also wie
ja.
Wir alle immer da Sachen zum komischen Motto einreichen.
Ja, das war das erste Mal, dass ich was eingereicht habe und pam, kriege ich einen Preis. Und da kann man, also selbst wenn sie natürlich mir auch durch diese E-Mail, die sie geschrieben haben, dass ich doch bitte doch vielleicht kommen sollte, dass es doch schön wäre, schon so ein bisschen so eine kleine Vorahnung gehabt habe, aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Du machst da zum ersten Mal mit und dann deswegen war ich auch wirklich extrem überrascht und quasi zu Tränen gerührt.
Ja, ich erinnere mich noch da in dem
Als ob es gestern gewesen wäre. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Deutschen Karikaturenpreis. Ich weiß noch, unten gesessen im Zuschauerraum im, wie heißt es, Theater, Altes Theater in Dresden. Es war jetzt nicht die Semperoper, sondern wie heißt es, Altes Theaterhaus, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Du jedenfalls ein altes Theater.
Ich war da, ja.
Ich glaube, ich nicht.
Ich war da. Du warst nicht da, an diesem historischen Tag für die deutsche Cartoon-Szene. Doch, ich war da. Du warst auch da, oder? Das war Da war da, der Abend vorher war auch in so einem alten Gebäude irgendwie an diesem Fluss.
Das war alles ein Traum.
Das war alles ein Traum. Ein sehr schön.
Ja, stimmt. Ja, da waren wir bei diesem Wein.
Genau, da haben wir auch gesoffen. Ey.
Super. Meine Schwester war auch dabei. Yeah, meine Schwester kommt ja immer, fast immer mit.
Ja. Ist sie eigentlich jünger oder älter?
Sie ist jünger, zwei Jahre jünger. Meine kleine Schwester.
Meine kleine Schwester.
Die ist auch körperlich ein bisschen kleiner.
Ja, die ist nur 1,20 groß.
Nein, die ist 1,78.
1,78. Mensch.
Schon eine große Frau, aber für mich ist es klein.
Hast du als hast du Basketball gespielt mal?
Nein, außer Schulsport.
Ja, okay. Also warst du jetzt nicht im Verein oder
nee,
so?
Nee, ich bin auch sehr unsportlich. Ja? Mit Sport bin ich nie so warm geworden.
Okay.
Ja. Das ist auch eigentlich schon, könnte auch ein Witz sein, mit Sport bin ich nie warm geworden. Ich konnte rennen und rennen, aber mir war immer noch kalt.
Ich fröstel's immer so ein bisschen.
Ja. Nee, ich hab sämtliche Sportarten ausprobiert, aber nee.
Glaub mir, Volleyball, Basketball, Handball, das sind doch alles nicht so die richtigen Sportarten.
Wir sollten einen Sport erfinden, Volleyball.
So wegen Verletzungsgefahr?
Ja, also glaubst nicht, wie schnell du irgendwelche Kapselrisse oder so an den Fingern hast, weil du einfach mal frontal einen Basketball gegen Finger kriegst.
Und dann heißt es immer, Sport sei gesund. Ich finde immer, die Sportler, das sind die, die am meisten krank sind. Die sind ständig verletzt und
ja, aber gerade wegen der Finger sind solche Sportarten nicht besonders empfehlenswert.
Also ich habe irgendwann damit auch aufgehört, als ich mir ich weiß noch, das letzte Mal, als ich dann wirklich Teamsport betrieben habe, war beim Hallenfußball in Düsseldorf, habe ich so in diesen scheiß Hallenboden getreten, auf so einem Kunstrasenplatz, und da habe ich mir den Zeh mega gebrochen und der ist bis heute steif.
Oh Gott.
Ja. Was ist bis heute steif?
Der Zeh. Mein
Ach so,
linker Zeh. Nein, nein.
Gott,
mein linker Zeh ist steif. Das ist unten am Fuß, der Zeh.
Okay, Karikaturenpreis.
Ja.
War dann. Wie bist du bei Lappang gelandet?
Ja,
wie auch wurden wir Verlagskollegen?
Ja, das war, glaube ich, auch über Prero eigentlich, weil Prero wird ja von Wolfgang Kleinert veranstaltet, der ja auch.
Eine ganze Stadt in der Ostsee wird von Wolfgang Kleinert veranstaltet.
Ja, nein, ja, also nein, die Cartoon eher mehr.
Wie kann die Filmverspielung? Ist das ja,
ja. Genau, das und ist der hängt ja mit dem Lappang Verlag zusammen, er macht ja dieses Cartoon auf Haus, wo er Postkarten rausbringt, aber er bringt ja auch einige Sampler raus mit Lappern zusammen und mit dem Dieter Schwalm. Und Dieter Schwalm habe ich dann dort auch kennengelernt in Prero. Und da war das ganz schnell klar, wir machen Bücher und dann ging es auch richtig los mit erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch.
Das war eine hohe Schlagzahl am Anfang.
Ja, am Anfang.
Ich fand die Titel jetzt ein bisschen einfallslos. Erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch.
Ja, langweilig.
Mal gut, kann man sich einen guten merken.
Meine Kinder habe ich auch eins und zwei genannt.
Hattest du bei den Titeln am Anfang bei Lappern das Gefühl da, erstens, ja, vielleicht, dass das so schnell ging, verheizt zu werden und in eine, ich sag mal, in irgendeine Richtung gepresst zu werden? So
ja, schon. Ja, die wollten mich ja gerne in so eine Frauenschiene, ne? Also Cartoons von Frauen, für Frauen. Und ich war auch so Bücher machen geil, dass es mir eigentlich auch relativ egal war, was für ein Buch ich mache. Hauptsache, ich mache irgendwie ein Buch. Und fand das Thema jetzt ja auch nicht unbedingt abstoßend, aber naja, und dann war es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu schnell am Anfang. Also gerade das erste Buch, das kam auch noch raus in so einer Umbruchphase, wo Lappern irgendwie so halb verkauft wurde und dann war das Büro in Berlin und das andere Büro
Überreuter
in Hamburg
war das
und
dann,
genau, mit Überreuter war das. Ja. Und das war so eine Phase, wo ich glaube, da ging vieles so ein bisschen durcheinander da.
Ja, ich weiß, wir wollten ein Buch zusammen machen und da wussten zwei Leute unabhängig voneinander nicht, was der andere macht. Das heißt, mein Buchprojekt mit dir zusammen ist dadurch dann gescheitert, weil du das andere machen musstest oder solltest. Mhm. Das war echt ein bisschen durcheinander. Mhm. Aber wie hast du so eine Idee, warum es nötig war zu dem Zeitpunkt, Cartoons von Frauen für Frauen so zu betonen?
Weiß ich nicht, aber ich denke, dass es so ein bisschen dieses, ja, jeder muss irgendwie marketingmäßig so eine Schiene vielleicht finden für sich. Nein, du hast so ein bisschen Fußball-Cartoons. Was habe ich? Also ich habe überhaupt nichts. Ich habe gar nichts. Nein. Nein, aber
ja,
das,
du bist ganz traurig, Moment.
Und vor allen Dingen, ich mache ja auch schon, also mein letztes Buch liegt ja auch schon einige Jahre zurück. Also was ich jetzt alleine gemacht habe, ich mache natürlich weiterhin bei den Samplern und alles so mit, aber mein letztes eigenes Buch, wann ist das überhaupt rausgekommen? 2015 oder 16 oder so? 17? weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jahre her. Und das hat auch so ein bisschen seinen Grund, warum ich das nicht mehr mache, weil ich irgendwie nicht so richtig eine Idee habe, was ich jetzt unbedingt als Buch machen wollen würde, was ich wirklich als Buch machen wollen würde. Also doch, ich habe schon eine Idee. Also ich würde...
Ach, sag mal.
Ja. Nein, aber...
Warte, ich hole was zu schreiben, warte.
Nein!
Das kann man ja nachhören.
Nein,
ist
aber
ja gut.
Die Idee ist ganz simpel. Ich möchte einfach gerne ein Best-of von Ein Tag, ein Tier mal rausbringen. Ah, okay. Weil ich mache jetzt die Seite seit 2011, also schon... Ne, kann man sich ganz leicht ausrechnen, wenn man rechnen kann, seit 12 Jahren. Dieses Jahr werden es 12 Jahre sein. Und da ist ja einiges zusammengekommen. Und da kann man, und ich habe jetzt mittlerweile 45.000, jetzt fast 46.000 Fans.
Aber damit meinst du wirklich ein Best-of und nicht ein Best-of der Tiere? Weil von den Tieren bist du ein bisschen weg.
Nein, ein wirklichen Best-of. Also, weil ich, das ist ja das, was ich überhaupt auch, oder meinetwegen kann man das auch auf Tiercartoons beschränken. Da findet man auch genug, was mir immer noch gefällt.
Nein, ich meinte damit, du bist ja kurz danach sehr, sehr vielseitig geworden.
Genau.
Politische Cartoons
und das,
ja auch.
Und das gefällt mir ja auch so. Also ich liebe das, dass ich einen bescheuerten Wortwitz machen kann und einen Tag später bringe ich irgendwie einen knallharten politischen Cartoon raus. Und dass es anscheinend genug Leute gibt, die da mitgehen, das finde ich super.
Ja,
und so
ihr
Buch,
Verlage
so
da draußen.
Buch, ja.
Ein Best-of von Dorte Landschulz.
Das,
ja. 46.000 Fans.
46.000 Fans bei Facebook und hier sitzen noch zwei weitere, sind eigentlich 46.002.
Süß, das habt ihr zusammen gesagt.
Ja. aber nochmal zurück zu dieser Geschichte, wo der Verlag gesagt hat, Mensch, Dorte, das wäre doch gut, so Femme-Cartoons, ne, feministisch.
Ja, aber das ging ja auch gar nicht unbedingt um Feminismus. Also wäre es so, na, ich habe keine Ahnung, aber es sollte einfach nur irgendwas mit Frauenthemen sein.
Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das wird dir nicht gerecht, so in so eine Schiene gepresst zu werden, aufgrund eben der Vielseitigkeit. Und ich fragte mich, war das damals halt nötig, weil es eben ja zu viel nicht Frauen im Cartoon-Bereich gab oder vielleicht auch gibt.
Ich denke, sie wollten das versuchen, ob das klappt, also ob das zieht, diese Schiene. Und
hat es gezogen?
Nein.
Also gut, hier
aber ein Versuch
Männer-Cartoons von Männern
ja,
für Männer brauchen wir jetzt lang, glaube ich, auch nicht.
Also wenn man das ja so beobachtet und das ist ja immer so ein Punkt, wo wir dann halt ja auch froh sind, dass du heute hier bist als Frau. Weil wenn man sich so viele andere Zeichnerinnen auch anguckt, die machen ja alle sehr viel alle Themen so durch, weißt du? Sind ja nicht nur speziell Frauenthemen, ne? Also vor allem, was sind Frauenthemen?
Ja, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, jetzt irgendwie Frauenthemen, also nee.
Also ich finde immer, das ist doch okay, wenn man seine thematische Bandbreite sich da irgendwie so, also sich den Rücken da frei hält und sagt halt so, ich sehe es aber ja auch mit den Augen einer Frau.
Genau.
Weil das ist ja der Punkt irgendwie.
Ja.
Also, weil wir können so ein paar Dinge nicht machen oder sagen mal so, sehen den oder den Hintergrund nicht.
Mir fällt nur gerade dabei was ein, weil ich habe gerade jetzt letzte Woche oder wann das war, wieder mal einen bösen Leserbrief wurde mir weitergeleitet,
bitte.
Weil ich muss auch sagen, ich habe…
Leserbrief heißt tatsächlich…
E-Mail.
Aber jetzt vom Stern?
Vom Stern.
Nee, das war bei der Rheinpfalz, Zeitung, wo ich auf dieser Funny Page drauf bin.
Funny Page, das ist, wo die Knödel machen, ne? Funny.
Ja, genau.
Jetzt kriegen wir wieder böse Leserpost wegen
schlechter Worte.
Okay, Schleichwerbung.
Und
also, Dorte hat
eine
Funny Page, also die Knüdelpage.
Knüdelpage
und da
in
hast
Rheinpfalz.
Du einen Cartoon gemacht und da hast du einen Leserbrief gekriegt.
Ja, und da wurde mir halt Sexismus vorgeworfen. Also,
echt?
Und noch anderes, also, aber eben Frauenfeindlichkeit und sowas alles. Wegen eines Cartoons und ich muss sagen, also. Ich habe halt früher, das war ja noch lange vor MeToo und diesen ganzen Sachen, da stand ich irgendwie auf so einem Standpunkt, man darf als Frau oder man sollte als Frau auch über sich selber lachen können und wirkliche Gleichberechtigung, wirklicher Feminismus ist eigentlich, wenn man auch über sich selber lacht und über Frauenwitze macht und so ein bisschen wie Juden halt über Judenwitze machen dürfen Frauen über Frauenwitze machen, so habe ich das gesehen. Und ich habe da halt so ein paar Witze gemacht, wo ich sagen muss, die würde ich heute, glaube ich, nicht mehr so machen.
Ich glaube, die haben wir alle.
Ja?
Ich habe
also,
auch.
Das beruhigt mich.
Ja, wir haben alle so einen Giftschrank.
Ja.
Und ich habe letztens noch mit jemandem drüber gesprochen. Ich sag jetzt nicht was, aber ich glaube. Gut, aber da wurden dann jetzt jüngst noch welche aus dem
Naja, es ist halt so bei der Rheinpfalz, also das läuft über Bulls-Press und ich schicke dann halt immer stapelweise Cartoons in einem Riesenschwung dahin und ich gucke mir die da nicht alle nochmal so genau an und klopfe die ab auf eventuell problematische Inhalte. Und ich muss auch sagen, dieser Cartoon, um den es da jetzt geht, der war jetzt auch nicht. Also man kann sich drüber aufregen, man kann es auch lassen, aber naja, jedenfalls ist
der. Wie ging der denn?
Ja, der ist, das ist, also ich fand ihn früher halt total lustig, ich finde ihn auch immer noch ganz lustig, weil er einfach so extrem überzeichnet ist, den kann man eigentlich überhaupt nicht ernst
Komm,
nehmen.
Komm, Butter weiß
also,
ich.
Es ist halt so, du siehst ein Flugzeug und da ist jetzt eine Frau am Steuer, also Pilotin. Also
Pilotin, ja.
Und,
okay, es ist schon sexistisch, das reicht.
Warum? Nein.
Weiß, Frau am Steuer, man weiß doch sofort, worauf das wieder hinaus.
Weiß man doch irgendwie, die können doch mit dem Flugzeug nicht einparken, das ist doch klar.
Ja, genau, das ist ja der Witz.
Ach so,
weil dann siehst du nämlich diese komischen Dinger, die dann immer ans Flugzeug rangeführt werden, wo
ja,
dann
so,
die Leute
so
dann direkt, genau, die dann ja. direkt einsteigen können. Und das ist aber viel zu weit weg und die Leute fallen alle nach und nach runter und da liegt schon ein großer Haufen Leute. Und darunter steht dann halt Frauen und Einparken heute, Pilotinnen. Also ich fand den Witz immer sehr lustig irgendwie damals so, weil ich dachte, das ist einfach so krass überzeichnet. Und das, ich meine, das ist natürlich auch eine Humortechnik, einfach Dinge krass auf die Spitze zu treiben. Und
kann man auch noch weiter ausdiskutieren, ehrlich gesagt, weil als Pilotin, ich meine, das ist ja schon ein angesehener Beruf und auch gut bezahlt.
Ja, aber natürlich.
Also, diesen Kontrast.
Ja. Also diese Frau, die da geschrieben hat, die sich darüber aufgeregt hat.
Also
das
es war eine Frau,
ja,
das, ein Mann wäre schön gewesen.
Nein, die hat halt gesagt, ehrlich jetzt, 2023 bringen Sie noch Witze über Frauen und Einparken und das wäre sexistisch und frauenfeindlich und bla bla bla. Und ich kann es schon irgendwie nachvollziehen nach dieser ganzen MeToo. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich sensibilisiert, auch diese ganzen Sachen, die dann kamen in den nächsten. Ich meine, der Cartoon ist von 2014, glaube ich, 13, 14.
Und da gab es ja in dem Airbus A320 noch nicht diese Einparkhilfe, das muss man mal dazu sagen.
Piep. Gut, ich meine, es hätte jetzt auch durchaus passieren können, dass eine Beschwerde kommt, weil genau dieser Flugzeugtyp, den du da gezeichnet hast, irgendwo auf der Welt schon mal abgestürzt ist und das absolut geschmacklos ist. Sowas sind.
Naja, das ist aber ein bisschen.
Nein, das ist aber
weil so detailreich zeigen die Flugzeuge nicht, dass
das
man als den Typ erkennen
kann.
Nein,
das sind aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel bei Facebook. Du haust einen Cartoon raus und dann kommen auf einmal so Klöpse, womit du gar nicht rechnest.
Ja. Also natürlich, also ich habe auch einen gerade gezeichnet oder vor kurzem gezeichnet mit einem Altkleidercontainer und kurz bevor ich den veröffentlichen wollte, ist jemand umgekommen in einem Altkleidercontainer. Ist da irgendwie, wollte da reinkrabbeln und ist da erstickt.
Das passiert ja leider immer
wieder. Ja, natürlich. Also solche Dinge. Aber ich finde, ich würde auch sagen, bei diesem Flugzeug, Pilotin kann ich einparken. Ja, sexistisch, Vorurteil. Ich würde eher sagen,
Klischee. Es ist ein
Klischee und ein grundsätzlicher Witz, der schon tausendmal gemacht worden ist und den im Jahr 2023 wird den
aber
gar nicht politisch bewerten.
Von 2014.
Ja, ja, nein,
das,
sag ich ja. Nein, das ist halt der Punkt, wo man eher sagen muss, okay, da sollte man gucken. Man hat die Zeit nicht, weil ich weiß ja auch, wie das ist. Ich habe letztens jetzt noch einen löschen lassen bei meiner Agentin da in ihrem im Dings, weil ich sage so, den kann man so nicht mehr verkaufen. So, das
ja, die
ist
Zeiten
so,
ändern sich und das finde ich ist ja auch eigentlich ganz,
das
ganz,
ist,
ganz
ich find's,
toll.
Ich finde es gut, dass man lernt. Ich finde, dass man, wenn man auch so Post bekommt, dann denkt man irgendwie auch nochmal, ja, gucke ich nochmal nach oder so alte Witze, die auch dann so blöd sind, wo ich sage so,
ja.
Und da tut's auch nicht Not.
Ja, und da,
sich
ist
Leute
dieser,
darüber
da ist dieser Pilotinnen-Cartoon wirklich nicht der Schlimmste. Also da habe ich welche gemacht, die oh, da die hoffe ich nie mehr, als jemand wieder rauskramt.
Ja, das ist auf jeden Fall, wie sind wir jetzt zu diesem Cartoon gekommen? Also weil du, wie war denn das?
Ich bin sehr müde heute, muss ich sagen. Ich bin um 3.55 Uhr aufgestanden, um dieses erste Flugzeug zu nehmen, was um 6 Uhr in Brest losflog. Deswegen kann ich mich an nichts mehr erinnern, wofür wir
über
5 Minuten gesprochen haben.
Und du neigst zur Wiederholung, wenn du müde bist.
Echt?
Ja, nein, ich glaub, das mit dem
Habe ich das schon gesagt?
Ja, das hast du schon gesagt.
Das habe ich euch vorhin erzählt, aber habe ich das schon ins Mikro gelabert?
Hier, das glaube ich ja. Das, ich weiß, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon,
du hast
schon...
Na, du kannst es ja rausschneiden.
Ja, das war doppelt. Die Weckerzeit von dort war dreimal doppelt. Das macht den Schilling, das muss ich abziehen. Irgendwie, es gab früher so eine Sendung Dalli Dalli. So, aber das war ein Cartoon aus einer Zeitung.
Wir kamen irgendwie über diese Frauenschiene.
Ja, ja, genau, genau.
Ja,
siehst du, du bist doch hellwach.
Ja,
du bist
du,
hellwach,
ich bin
du
hellwach.
Bist hellwach. Genau. Dass du auch keine Lust darauf hast, irgendwie gesagt, so, ich will jetzt eine feministische Cartoonistin sein.
Was? Ob ich mir das gesagt habe?
Nee, also...
Nicht gesagt habe? Achso, nee, dass also, ich mir das damals nicht gesagt habe.
Nee, du wolltest das nicht so in dem Maße.
So nicht vermarktet
werden. Nee, ich habe mir das nicht so bewusst überlegt eigentlich. Ich war einfach, also ich bin halt so, wie ich bin und ich war nie so eine krasse militante Feministin. Also ich habe...
Also wir sind schon Feministen, ne?
Ich bin, also jetzt heutzutage würde ich auch sagen, ich bin Feministin, aber damals...
Also nicht militant, aber...
Nee, absolut nicht. Also ich würde immer irgendwie... Aber
ja, damals war ich Feministin. Ich stand eben auf dem Standpunkt, eigentlich ist doch alles super.
Ich würde mich jetzt nicht auf dem Frauenparkplatz ankleben, aber...
ich versuche ja immer den Leuten zu sagen, dass Frauenparkplätze in Parkhäusern sind gar nicht... gibt's gar nicht.
Nee, das
also
fällt mir
sind,
eine...
Es
das
ist fällt mir kein, was, keine gesetzliche...
Keine gesetzliche...
ihr labert viel zu viel, ich komme überhaupt nicht zu Wort.
Ja, erzähl, Frauenparkplatz.
Ich habe nämlich eine Idee, würde ich auch nicht so richtig mich traue rauszuhauen, weil die wird mir wahrscheinlich auch um die Ohren fliegen heutzutage.
Sie haben die Idee hier gehört in ihrem Lieblingspodcast.
Nein, ich werde sie jetzt natürlich nicht.
Erzählt sie jetzt nicht.
Aber das ist ein gleichzeitig feministischer und sexistischer.
Komm, erzähl, ich drücke eben auf Pause.
Nein, brauchst du nicht.
Nein,
ein feministischer und sexistischer.
Das Ding ist, ich finde diese Idee unheimlich lustig und sie juckt mich so ein bisschen in den Fingern, die mal zu bringen. Aber
okay, wir sind aber jetzt wieder abgeschlossen.
Aber weißt du, das ist auch so ein Ding irgendwie. Ich habe ja auch so ein paar noch auf Halde liegen, wo ich den Konflikt, nicht den Konflikt an sich scheue, aber diese blöden Leute, die da irgendwelche Kommentare drunter schreiben. Weil man hat dann doch irgendwie, weil es ja doch dich immer so ein bisschen emotional bewegt, wenn man, also nicht, dass man jetzt everybody's darling sein will, aber weil teilweise so Kommentare und so ja auch ungerecht sind irgendwie und dann kommen die Leute von Höchstchen auf Stöckchen. Das hat dann gar nichts mehr mit deiner Arbeit zu tun. Irgendwie
ringt es ist teilweise Mental Health, trägt dazu bei, etwas nicht zu posten. Aber wir sind eben bei dem Frauenthema stehen geblieben.
Ja.
Und die Frage ist ja, wie kam der Verlag überhaupt auf die Idee, das eben so vermarkten zu wollen? Und da liegt natürlich die Überlegung nahe, dass es damals auch eben zu wenig Frauen in der Branche gab oder
ja,
gibt.
Ja, bestimmt auch. Ja.
So, und wie siehst du das heute?
Ja, es kommen ja schon deutlich mehr mittlerweile nach. Ne? Also da geht schon was jetzt, da hat sich schon was geändert.
Gut, ist aber in der
öffentlichen Wahrnehmung. Ist immer noch nicht 50-50, ne? Aber
es ist nicht 50-50.
Nein, das ist immer noch weit davon entfernt, denke ich, aber.
Warum? Aber bei den Männern sind ja viele auch schon sehr alt, ne? Und
du meinst,
ja, die sterben dann langsam weg.
Und
dann
Frauen leben länger, ja, so kommen wir langsam dahin. Vielleicht zu langsam. Nein, woran, was meinst du, woran liegt das?
Dass es weniger Frauen gibt.
Ja.
Tja, das ist eine gute Frage, die mir halt auch im Laufe meiner Karriere immer wieder gestellt wurde. und ich sag halt immer dann, ich glaube, dass das muss irgendwie kulturelle, erziehungstechnische Gründe haben.
In Sachen Witzigkeit.
Nee, ich glaube, dass Frauen genauso witzig sind wie Männer, nur die...
Nein, ich meinte, rauszulassen.
Achso,
das wäre so eine Kultur, so
ja,
eine Erziehung.
Ja, genau, das meine ich eben, weil das ist halt eher so immer schon auf dem Schulhof eher so die coolen Jungs, die machen die Witze und die Mädchen, die lachen darüber. Und das war schon immer so meine Theorie, weil ich glaube nämlich auch durch dieses Training mit meiner Mutter, dass ich das alles komplett falsch verstanden habe. Einfach, ich dachte halt, wenn ich besonders lustig bin, dann finden die Jungs mich toll. Aber das ist halt überhaupt nicht so.
Nein?
Nein, also das ist halt eher so, dass die Jungs, die lustig sind, die werden von den Mädchen angehimmelt. Aber die Mädchen, die lustig sind, die sind, glaube ich, die Jungs häufig eher erstmal suspekt. Oder sind halt mehr so Kumpeltypen.
Okay.
Ach so, ja.
Und das habe ich halt falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, ich muss besonders lustig sein und dann stehen die alle auf mich.
Aber zum Glück hast du trotzdem einen Mann gefunden irgendwann.
Ja, irgendwann ja, schon. Irgendwann. Nach vielen, vielen Jahren. Oh, aber jetzt habe ich ihn auch wieder verloren. Also ich hab mich ja getrennt.
Du bist lustig,
ich
ja weil du lustiger geworden bist. Du bist noch lustiger geworden.
Und
dann war der Mann weg.
Hau ab, ey. Ich bin so lustig, ich brauche keinen Mann mehr.
Genau das. So geht's mir gerade. Ich sage mir so, ja. Ich habe meinen Humor.
Also ich hab ja da auch eine These zu, aber die geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung mit der Erziehung und so. Ich glaube, Männer haben einfach ein ungesundes Selbstbewusstsein. Das heißt, die können an die Wand scheißen und sofort sagen, guck mal, ich habe Kunst gemacht.
Das ist meine zweite Theorie
und Frauen
dazu.
Das war ja nicht alles. Die sind ein bisschen selbstkritischer, glaube ich, bevor die dann irgendwie mit so einem Blatt mit Cartoon drauf dann an Verlach treten oder es in die sozialen Medien kotzen. Da ist, glaube ich, da ist noch ein bisschen Unterschied.
Ja, dass Frauen, die stellen ihr Licht einfach grundsätzlich viel mehr unter den Scheffel und das ging mir genauso und deswegen muss ich eben auch sagen, war Facebook für mich sehr heilsam oder sehr erfolgsfördernd, weil ohne diesen Zuspruch hätte ich vielleicht ein paar Zeichnungen gemacht, aber dann hätte ich es auch immer wieder gelassen. Aber dadurch, dass ich gesehen habe, so okay, das kommt an, habe ich gedacht, ja, dann ganz schlecht kann es ja dann nicht sein. Aber ich hätte nie von mir aus gesagt, so wow, was ich da mache, ist total geil. Also wenn wir jetzt nicht, also ne, ihr versteht schon.
Ja, nein, aber das.
Aber hast du schon gemeint, ne?
Ja.
Ich würde jetzt, ich muss zurückgucken. Ich habe ja was veröffentlicht, 92, dreimal, drei Monate. Und dann kam ja Yamiri, die Geschichte ist vielleicht einigen bekannt, irgendwie, der dann diese Seite bekommen hat.
Die hast du auch schon drin.
Im Podcast hast du die auch schon erzählt,
die habe ich schon erzählt. Ja, nein, aber ich will.
High five, Digga, komm mal.
Ich wollte ja nur sagen, da habe ich dann nämlich auch, dann habe ich noch so einen Comic-Wettbewerb mitgemacht, habe ich nicht gewonnen irgendwie oder beziehungsweise.
Du bist ja auch Cartoon-Zeichner.
Ja, hinterher. Da habe ich noch gedacht, ich könnte Comics zeichnen. So, aber dann habe ich dann habe ich aufgehört mit Zeichnen. Mhm. So, und habe halt einen Job gemacht und Kinder bekommen, also zusammen mit meiner Frau.
Ich.
Genau.
Ja.
So, und
ich mit so einem Mann.
Genau. Und dann habe ich erst später wieder angefangen zu zeichnen. Weil nämlich da hatte ich dann dieses Gefühl, dass ich nicht gut bin oder, ja, das interessiert ja keinen. Guck mal, bist mal in der Zeitung rausgeflogen bei so einem Wettbewerb irgendwie, da kriegst du nur das Buch von der Gewinnerin zugeschickt. Ja, schönen Dank, dass du mitgemacht hast. Und so, da, weißt du, da, so, was du sagst irgendwie mit dieser Wertschätzung, sag ich mal, einer vielleicht oberflächlich bei Facebook irgendwie, dass man Resonanz hat. So, und die hatte ich dann nicht und dann habe ich auch ganz lange aufgehört. So, und dann, als ich wieder angefangen hatte, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so typisch Mann, das ist ja geil, was ich da mache irgendwie. Also,
ja, das haben ja auch nicht alle Männer, die so, aber ich glaube, so grundsätzlich sind Frauen noch schwieriger, also bei so nach vorne gehen und sagen, hallo, hier bin ich.
Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine kurze liebgewonnene Rubrik einzuläuten.
Ja.
Ey, Kollegin.
Da könnte man vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, dort ist dir in der letzten Zeit, wir dissen ja ab und zu Cartoons in dieser Rubrik, wir loben aber auch Cartoons viel, viel öfter, möchte ich dabei mal festhalten. Hast du jetzt mal gerade bei den Frauen, bei dem weiblichen Nachwuchs oder vielleicht auch schon länger dabei, ist dir da irgendwie mal was, machen wir heute mal positiv, oder Olli?
Ja, wir sind
positiv.
Wir können ja auch sagen, findest du eine Kollegin besonders scheiße? Das wäre natürlich, das wird Quote machen, aber komm, lass uns positiv bleiben, morgen wird Preis verliehen, also von daher, ist dir irgendwie jemand besonders toll aufgefallen in der letzten Zeit? Magst du da jemanden besonders?
Ja, also ich kann jetzt nur sagen, ich habe so die letzten Cartoons, die ich jetzt von Birgit Dodenhoff gesehen habe, muss ich sagen, die haben mir alle sehr gut gefallen und ich finde, da hat sie irgendwie eine Entwicklung auch durchgemacht. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall fand ich die ich jetzt so, ich habe, glaube ich, auch vieles vielleicht nicht mitgekriegt in der Zwischenzeit oder habe einiges nicht gesehen, was sie so alles gemacht hat, aber jetzt so die letzten, die ich jetzt mir angeguckt habe und da kamen plötzlich irgendwie so mehrere hintereinander, dachte ich so, wow, die sind alle richtig gut, echt witzig.
Und also eine Empfehlung, sich
eine
die Seite
Empfehlung,
mal zu gucken.
Ja. Ich glaube, der ist Dodenhoff-Cartoons.
Wir schreiben es in die Shownotes.
Dodenhoff.
Dodenhoff-Cartoons.
Ach, minus Cartoons? Oder
ich weiß nicht genau.
Das schreiben
auf jeden
wir in die,
Fall ist sie
das
auf
schreiben
Instagram.
In die Shownotes auf Instagram.
Auf
und vielleicht sehen wir sie ja morgen auch.
Ja, wir fahren ja morgen alle zum deutschen Cartoonpreis nach Kassel.
Dann darfst du persönlich loben dort.
Ja. Aber kriegst du Zuschriften oder schreiben dir Frauen, die auch zeichnen und haben Fragen?
Nee.
Gar nicht?
Nee. Das, nee. Nee, aber ich bin auch sowieso nicht so ein Mensch, der jetzt irgendwie mit, was?
Liebesbriefe?
Liebesbriefe,
Fanpost? Liebesbriefe, Fanpost. Doch, ja, ganz ab und zu mal. Aber zum Glück ist es auch selten, dass ich mal so Beschwerdebriefe oder Mails bekomme. Ich bin überhaupt nicht so der Mensch, der jetzt ständig mit anderen Kollegen im Kontakt ist oder so. Also der jetzt irgendwie, wenn ich jetzt eine Idee habe, dass ich dir erstmal, also es passiert mal, aber es ist sehr, sehr selten. Also es kommt vielleicht einmal im Jahr vor oder so, dass ich mal eine Skizze zu irgendeinem Kollegen schicke und sage, hey, hast du das schon mal irgendwo gesehen?
Ich kenne diese Nachrichten.
Ja, ich habe dir auch geschickt wahrscheinlich.
Aber du hast mich mal das wandelnde Lexikon genannt. Und
ja, weil du bist immer derjenige, der alles weiß über alle Cartoons. Du hast ja auch eine Zeit lang ständig unter meinen Cartoons geschrieben, ah, guck mal, der hat das und da und das schon gemacht. Und so.
Ja, das macht ja aber aus einer anderen Gehässigkeit raus.
Dann hat aber Martin Perscheid auf einmal die sozialen Medien entdeckt und hat bei jedem von uns hat er dann seine Cartoons drunter gesetzt.
Außer bei mir. Ich glaube, bei mir hat er nie irgendwas drunter geschrieben. Bei mir hat er, glaube ich...
Der alte Charmeur. Wollte immer nur die Kollegen.
Ja, die Kollegen
haben
immer fertig
gemacht.
Nein,
ich glaube, er hat wahrscheinlich wirklich, ich mache so originelle Cartoons, dass er da einfach die selber noch nicht gemacht hat.
Ich habe mal einen Cartoon gemacht, den habe ich dir geschickt, ob du den schon gemacht hast, weil ich gedacht habe,
und dann war es Martin, ne?
Nein, den hatte Dorte dann wirklich gemacht. Das war eine Kuh, die Sudoku.
Ja,
das ist so eine Kuh mit einem Gittermuster wie bei einem Sudoku.
Ja, ich hatte sie irgendwie anders.
Ich wollte jetzt übrigens die Kuhmode machen.
Die Kuhmode, die habe ich noch nicht. Die
Kuhmode?
Ja,
so schenkst du das ja dort immer bitte. Ja, du
das handeln wir morgen aus.
Kuhmode.
Du machst mir einen Sensenmann-Cartoon und du kriegst die Kuhmode.
Naja, aber ich bin halt eher in sehr sporadischem Kontakt mit den Kollegen. Aber immer wenn man sich sieht, dann ist das immer super. Und als hätte man sich zuletzt vorgestern Abend getroffen. Also,
obwohl so viel Veränderung teilweise dazwischen liegt, ne?
Ja, das ist das wahre Glück.
Dort auch nochmal zu Frankreich zu springen.
Genau.
Nein, nicht zu fliegen, sondern nicht nur thematisch gerade zu springen.
Mich interessiert ja
veröffentlichst brennt, in Deutsch, du veröffentlichst in Deutschland beim Stern. Ganz, ganz viele Bücher hast du gemacht. Bei den Zeitungstiteln, die du gerade noch erwähnt hast, veröffentlichst du, machst du auch Sachen in Frankreich selbst?
Bisher nicht. Also, oder mal sehr sporadisch. Wenn ich mal gefragt werde für ein spezielles Thema oder so, dann habe ich schon mal was gemacht, aber so regelmäßig nicht. Also ich habe jetzt seit September 2021, September, habe ich eine französische Facebook-Seite.
Ah, oh la la.
Ja.
Oh la la, oui, oh oui,
bien sûr. Und die läuft allerdings nur so mittelmäßig, wo man sich dann halt schon so fragen kann.
Stopp. Wir haben eine Kategorie.
Stift auf Stricher.
Sie heißt bei uns Stift auf Stricher. Du hast das mal irgendwie so genannt, Olli. Ich weiß immer noch nicht warum, aber wir haben ja Leserfragen. Hörerfragen.
Sorry. Also,
HörerInnen.
Ja, genau, ja.
Um es ganz korrekt zurück. HörerInnen-Fragen. Ja. Mhm. Die Marisa Kallmayr, die kennst du auch?
Ja.
Ja, sofort das Glänzen in den Augen. Du weißt es wirklich. Jetzt ist ein großer Fan von dir und ihr hattet euch, glaube ich, unterhalten bei meiner Veranstaltung Cartoons Import, als ich dich ausgestellt habe und deine Show organisiert habe.
Genau.
Ja, und die hat eine Frage.
Hallo Dorte, ich würde gerne wissen, wie unterscheidet sich der französische Humor vom deutschen? Gibt es Cartoons, die funktionieren in Deutschland, aber nicht in Frankreich und umgekehrt?
Hast du es gehört?
Ja.
Gut. Ich finde eine sehr interessante Frage.
Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Genau, eben diese Facebook-Seite, die ich da nun ins Leben gerufen habe, in der großen Hoffnung, dass das genauso läuft wie meine deutsche Facebook-Seite.
Ein Mahnmal der Schande.
Fangen wir mal da an. Hast du die Cartoons denn übersetzt?
Ja. Ich übersetze die.
Ich mag der Franzose ja sehr gerne.
Aber das Ding ist natürlich, es kann verschiedene Gründe haben. Also ich weiß nicht wirklich, ob der Humor so sicherlich gibt es Unterschiede. Und in Frankreich gibt es ja eine ganz andere Kultur der Karikatur und sie sind einfach sehr viel politischer, aggressiver. Und ich merke halt immer, wenn ich irgendwie einen politischen Cartoon bringe auf dieser französischen Facebook-Seite, dann kommt der meistens viel besser an als irgend so ein Ulk-Zeugs. Es kann natürlich auch daran liegen, dass bei der Übersetzung immer was verloren geht. Auch wenn ich seit 20 Jahren in Frankreich lebe, ist es nicht meine Muttersprache. Und es gibt Feinheiten, die kriege ich im Deutschen hin. Es kommt, finde ich, bei Formulierungen, gerade bei so kurzen Texten in Cartoons, auch sehr oft die Feinheiten an. Also ja. Du fügst ein Wort hinzu und es wird sehr viel lustiger. Oder du nimmst ein Wort weg und der Witz ist nur noch so.
Ja, oder du versuchst es halt so kurz zu machen oder die Punchline ans Ende zu setzen.
Ja, und das ist unheimlich schwierig auf einer Fremdsprache. Und ich habe zum Glück da einen älteren Herrn, der super gut Deutsch spricht. Den habe ich mal kennengelernt bei einem Vortrag. Und der spricht halt super gut Deutsch und der hilft mir bei den Übersetzungen. Aber es ist halt auch ein älterer Herr. Und ich weiß nicht, vielleicht hat auch er eine Art zu übersetzen, die vielleicht bei den jungen Menschen nicht mehr so cool erscheint oder keine Ahnung. Oder ich weiß, es kann 100.000 Gründe haben.
Also überleg mal, die Zeichnung Dorte Landschulz, Zeichnung super toll und dann den Sprechblasen, so Dead Jokes. Also zumindest hat man so das Gefühl, dass es von so einem älteren Herrn formuliert worden ist und du kriegst es gar nicht mit.
Nein, ich bin ja auch froh, dass er mir hilft und er ist super lieb und super nett und er übersetzt das sicherlich alles sehr gut.
Wie alt ist denn der, 70 oder?
Ja, keine Ahnung, wie alt der ist, ich habe ihn nie gefragt, aber der ist bestimmt in den 70ern, denke ich schon, ja.
Ich guck Cartoons auch lieber im Original. So wie Serien, weißt du? Ja, bei der Übersetzung wird schon viel verloren.
Ja, ja.
Nein, aber da hast du ja recht. Das hast du recht. Ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, das empfinde ich auch so, dass der Franzose radikaler ist, politischer ist und dass man sehr wenig so triviale Geschichten da. Mhm.
Wobei es eben auch, es gibt auch eine Zeitschrift.
Ja, siehe Charlie Hebdo, oder?
Charlie Hebdo ist natürlich auch, die sind ja nochmal extra krass. Also das ist ja auch so sogar für den französischen Markt eher speziell. Also das ist jetzt ja auch nicht so, dass die Zeitung dort wie geschnitten Brot verkauft wird.
Hast du nicht mal für Charlie Hebdo gezeigt?
Habe ich auch mal, allerdings für die deutsche Ausgabe. Die hatten nämlich diese Idee.
Schon wieder kein Französisch.
Ja, 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 die hatten. Aber allerdings hatte ich natürlich Kontakt zu der Redaktion und war auch ein paar Mal da.
Ach, ich entsinne mich, das war die deutsche Ausgabe. Du hattest mir nämlich, ich habe das nämlich deswegen gerade ein bisschen, du hast mir mal eine französische, hast du mir mal per Post zugeschickt. Also es war die deutsche, okay.
Ja, ja und die hatten eben nach diesen Anschlägen, hatten sie unheimlich viel Zuspruch aus Deutschland bekommen und haben dann sich gedacht, da ist vielleicht irgendwie Interesse da in Deutschland und haben dann diese französische Ausgabe ins Leben gerufen. Aber da war es eben auch das Problem, dass sie hauptsächlich übersetzt war. Also die haben die französischen Texte auf Deutsch übersetzt, die französischen Cartoons auf Deutsch übersetzt und dann noch ein paar deutsche Zeichner dazugenommen, so wie mich oder Miriam Forster.
Theresa Habel.
Theresa Habel war noch dabei, Burg war dabei, Carsten Schley.
Also die haben schon Wert darauf gelegt, dass das grafisch auch gut reinpasst. Ne?
Ja, man muss sich natürlich dem Stil auch anpassen. Also die haben ja für die Zeichnungen immer so den Stil, dass oben immer steht immer so ein Slogan, also so wie so eine Schlagzeile und dann machst du halt eine Zeichnung dazu. Und dem musste man natürlich schon entsprechen, einigermaßen. Und das war natürlich eine tolle Idee und so, aber die Redaktion saß halt in Paris und ich glaube, dass wenn man wirklich sowas aufziehen will, da muss man auch irgendwie in dem Land sein und auch Texte bringen, die Deutschen mehr vom Hocker reißen. Und außerdem ist dieses Konzept auch in Deutschland nicht bekannt. Also es gibt die Titanic, die machen satirische Texte, aber die Texte in Charlie Hebdo sind nicht unbedingt satirisch, sondern die sind ernst gemeint. Das sind wirklich politische, super tolle Texte, die da. Also die machen tollen Journalismus und dazu halt diese krassen Zeichnungen. Und diese Mischung, die kennt man, glaube ich, in Deutschland nicht.
Nee, das ist halt Titanic oder auch, also Postillon ist ja ganz was anderes irgendwie. Das ist ja halt irgendwie so eine News-Verarsche, sag ich mal.
Das ist so klamaukiger so einfach.
Klamaukig, ja. Schöne Ideen, aber
ja, sind also, ja meistens auch die von Cartoonisten, ne?
Ja, aber genau das, was du sagst, dieses politische, tiefsinnige ist da nicht drin. Auch, finde ich, bei der Titanic nicht unbedingt, also. Auch eher schon immer, also die Satire, ja, das kann man jetzt, das ist nochmal eine neue Folge.
Der feine Herr guckt wahrscheinlich nur die Anstalt.
Ich?
Ja, aber
guck ich auch, Fand ich jetzt, letzte habe ich geguckt, weil Martin da war. Martin Fromme war ja. Part of the Anstalt. And this was ein interessantes Thema, weil da ging es um Menschen mit Handicaps und schlechter Bezahlung. Ein ganz anderes Thema. Deshalb habe ich die Anstalt geguckt. Was ich noch fragen wollte, ist denn in Frankreich, weil das hat ja eine ganz andere Kultur und die sind ja auch viel lieber zu ihren Zeichnern, ne? Also so Franco…
Wird so behauptet.
Also Belgien, Frankreich, Mutterland des Comics, bla 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 und so. Gibt es denn da mehr Zeichnerinnen oder…
Nee, ich glaube, das ist ganz ähnlich eigentlich wie in Deutschland. Also es gibt schon ein paar, aber auch deutlich weniger als Männer. Genau das Gleiche, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar noch weniger. Weil ich habe den Eindruck, echt in Deutschland geht das ein bisschen ab mit den Frauen in letzter Zeit. Also
hat sich jetzt beim letzten Karikaturenpreis, war bei dem Preisträger…
Hat sich so wieder gespiegelt,
man
kann, ne?
Man braucht es nicht gendern. Weil es ist nicht nötig.
Frauenquote war relativ gering.
War gering, ganz ernst gemeinte Frage. Wie will man, wenn es eine Juryentscheidung ist und die werten die Cartoons aus, wie gibt es da eine Lösung für, um das paritätisch aufzuziehen?
Nein, ich weiß es nicht.
Also es ist wirklich eine ernst
also
gemeinte
Frage. Also das fände ich auch bescheuert, wenn man sagen würde, es muss jedes Jahr mindestens eine Frau mit auf dem Podium stehen.
Es würde in dem Kontext auch entwerten, ne?
Dann weißt du nie, habe ich jetzt gewonnen, weil die meine Sachen
Aussagen, aber
toll finden
ich,
oder weil
Interesse.
Ich eine Frau bin.
Wir werden sehen, wie das morgen verteilt ist.
Bei den Preisen?
Ja.
Naja, ein Mann, eine Frau kann man schon mal sagen.
Das ist schon mal sicher. Also da sind wir schon mal mit einverstanden.
Okay.
Und dritte Preis, mal gucken, ne? Weiß ich nicht. Also
dritte
ich finde
Preise
auch,
krieg ich doch. Ich krieg
ach so,
doch immer
du kriegst den dritten,
Preise.
Nicht den zweiten. Ach so, ja, aber der Holschul kriegt nicht den Platz 1. Nein.
Ich glaube, der Holschul kriegt gar keinen Preis mehr.
Ich
feiere dann nur mit, um euch hinterher dann zu stützen, wenn ihr euch wieder gehen lasst.
Aber ich würde auch immer sagen, so, das ist natürlich immer sehr schwierig halt. Das ist ja so eine Diskussion, die man ja auch in anderen beruflichen Bereichen hat. Qualifikation. Ne? Also die vielleicht in der Kunst, wenn du was malst, einen Cartoon machst, nochmal anders zu bewerten ist oder wenn man da drauf guckt, ja, gefällt mir nicht, als wenn jetzt jemand für so einen Chefposten vorgeschlagen wird und hat jetzt den gleichen, auch BWL studiert und blablabla und hin und her, da gibt es ja mehrere Skills und Führungsqualität und ist ja nett, blablabla, tausend Sachen. So und bei einem,
Christine Lambrecht.
Ja,
da wollte ich
auch ein gutes
Beispiel,
da wollen wir nochmal dran. Aber was hat Thomas Gottschalk da Silvester aufgenommen?
Aber jetzt ist ja dann doch wieder ein Mann eingesetzt worden. Das heißt, fliegt irgendwo jetzt auf einem anderen Ministerium ein Mann und wird da wieder eine Frau besetzt. Es war doch eigentlich geplant, paritätisch zu besetzen.
Ja, aber ich finde es in dem Fall jetzt auch mal wirklich heilsam, das nicht dogmatisch durchzuziehen, sondern diese Frau war so. Ich freue mich so, dass sie weg ist. Und ich glaube, mehr oder weniger ganz Deutschland freut sich, dass sie weg ist.
Ja, aber man sieht, du bist richtig gut in Deutschland informiert. Das heißt, also in Frankreich.
Also in Frankreich kriegt man schon, aber da guckst du guckst
also
ja Deutsche.
Es gibt ja Internet.
Ja halt, es gibt das Internet.
Es gibt
und da,
ja Internet mittlerweile.
Was ist deine erste Anlaufstelle in Sachen Neuigkeiten aus der Heimat? Tagesschau oder Bild?
Ja,
oder?
Nein, also, ja, Bild, genau. Nee, ich bin so ein richtiger Nachrichten-Junkie.
Echt?
Ja, ich ziehe mir die Tagesschau, also wenn ich nicht die Tagesschau gucken kann, so mindestens einmal am Tag, also ich gucke sie ja manchmal lasse ich so Tagesschau 24 die ganze Zeit
und dann
im
noch mal,
Hintergrund laufen
und dann noch mal
und dann ziehe ich mir noch mal die 20
die Tagesschau
Uhr,
in 20 Sekunden
und dann noch mal die 100
ach,
Sekunden
und dann
noch
mal die
20
100,
Sekunden
und
dann noch mal die Tagesthemen
ach genau
und dann gucke ich Markus Lanz und Maischberger
ehrlich?
Und Anne Will und
Anne Will hört auf
Anne Will nicht
ja,
mehr
das hab
Anne
ich
Will nicht mehr haben
Anne
getextet.
Will nicht mehr nein ich bin da wirklich
kleiner Titel für die Folge
ja Anne Will nicht mehr. Ich habe Frau Maischberger hab ich mal am Flughafen getroffen, aber sie weiß das nicht mehr. Die kann mir
sie einfach
entgegen. Nein, ich habe nicht gesagt, Frau Maischberger, gut, das ist aber interessant,
da
dass
kann
ich
sich
hier
bestimmt
treffe.
Noch dran
kann sich bestimmt noch dran erinnern, also Frau Maischberger. Nee, aber das mache ich auch. Also ich gucke auch gerne Nachrichten.
Ich
und
liebe
dann
diese Polit-Talkshows.
Gerne vor allen Dingen.
Und diese Talkshows, irgendwie Lanz und oder hier Maischberger.
Hart aber fair,
den habe ich auch mal kennengelernt, den Louis Klamroth, den neuen, ja.
Ah.
Das weiß er auch nicht mehr irgendwie, aber wir sind beide Schalke. Der ist auch Schalke-Fan.
Ja, also ich habe jetzt irgendwie...
Ich habe mal Mick Jagger getroffen.
Ehrlich?
Weiß er auch nicht mehr.
Weiß er auch nicht.
Wen weißt du, ich wenn ich... Wenn ich hab, hey, Leute,
nein,
ich
habe... auf, wen hast du getroffen?
Ja, pass auf. Ich habe Jacques Chirac die Hand
geschüttelt. Jacques Chirac?
Nein, Jacques Chirac hat mir die Hand geschüttelt.
Der hat dir die Hand geschüttelt?
Ja, der hat mir die Hand geschüttelt.
Nein.
Ja, das
wo
war...
Wo war das?
Das war in Paris. Da war ich gerade das erste Jahr in Paris, also so Studentin.
Ja.
Und da ich ja Illustrationen im Bereich Kinderbuch studiert habe, war ja da der große Kinderbuchsalon, die Kinderbuchmesse in Paris. Nee, Quatsch, Kinderbuch, das ist eine ganz normale Buchmesse. Aber wir hatten da halt einen Stand mit unserer Schule und waren dann am Abend vor der Öffnung der Buchmesse da, um diesen Stand aufzubauen. Und dann hieß es plötzlich, oh, der Präsident ist da,
der Präsident.
Und der kam halt, die kommen zumindest in Frankreich, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Frankreich kommt immer der Präsident und eröffnet so große Messen.
Ja.
Und der kam dann tatsächlich und ich bin dann so ein bisschen da in die Richtung gegangen und plötzlich kam dieser ganze Pulk, die Journalisten und alle, die kamen so über diesen Gang dann so auf mich zu und dann habe ich mich so an die Seite gestellt, um die durchzulassen und dann ging tatsächlich Jacques Chirac an mir vorbei, verbeugte sich leicht, gab mir die Hand und sagte, bonsoir mademoiselle. Und ich so, wow, ich bin hier als Austauschstudentin in Paris und der Präsident schüttelt mir die Hand. Das war der Wahnsinn.
Ach schön.
Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir, mademoiselle. Hat der auch so eine tiefe Stimme?
Ja.
Ich hatte jetzt gedacht, du
das
hast
ist halt, das ist ein Charmeur, der ist bekannt in Frankreich als ein Frauenheld und ein Coureur de Jupon.
So der Alain Delon der Politik.
Ja, und der war auch charmant. Also,
ja? War so ein Typ, wo man so, also jetzt nicht, weißt du, du als Austauschstudent, aber wo man lernt ja Leute nur Sekunden kennen oder die begegnen einem sagen, der ist bestimmt ganz adäquat oder so irgendwie.
Adäquat?
Ja, ich will jetzt irgendwie, ich will auch nicht das falsche Wort nennen.
Hast du gerade.
Der ist jetzt total heißer Typ.
Der ist ein ganz heißer Typ.
Nein, das habe ich mir nicht gesagt.
Fuck Chirac, sagt
ist man ja. Ist ja schon auch ziemlich alt
gesagt,
gewesen. Jetzt ist er ja tot sogar.
Ist er tot?
Ja.
Ach so, man soll nicht schlecht über Tode reden.
Ja. Ich glaube,
der
ist tot.
Ich hatte
nicht, dass du das warst.
Nein, warst du? Nein.
Was?
Nein. Wie heißt denn, ich dachte jetzt, der wäre gekommen, weil du das Kinderbuch Conny und die Atomraketen oder so gemacht hast.
Fuck Chirac, den Spruch kenne ich auch noch von früher.
Wie sind wir denn da drauf gekommen jetzt? Du warst auf der Messe?
Ach, wen ihr wir seid
getroffen,
aber auch ganz schön am
Gehen. Wen wir getroffen haben. Du hast Mick Jagger getroffen, du Jacques Chirac.
Nicht wirklich.
Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich mal Angus Young treffe, weißt du, was ich dann zu dem sage? Herr Young, ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Verstehst du? Angus Young, Gitarrist, AC/DC.
Ich habe mir gerade mit der Messeöffnung verkniffen, dass in Deutschland Priestermessen eröffnen. Aber gut.
Priester?
Was? Echt?
Das ist Quatsch.
Vielleicht eine katholische Messe.
Ja, oder eine.
Ach so! Das war der Witz! Okay.
Ich sag doch, ich wollte es mir eigentlich verkneifen, aber mit dem Angus Young, sorry. Ey.
Okay.
Du musstest sonntags um 11.
Die Sonntagsmesse, ja.
Die Sonntagsmesse.
Ja, wir haben jetzt das Internet und Nachrichten. Wir könnten da mal kurz rüberschwenken zu unserem anderen Thema.
Ja.
I had a stream.
Guckst du Serien, Dorte?
Ja, außer Hometown Cha-Cha-Cha.
Die ja sehr empfehlenswert.
Ich
werde da auf jeden Fall mal reingucken.
Also ich habe zum Beispiel
Game of Thrones
habe ich ja nur geguckt, weil ich von Lappan gefragt wurde, ob ich bei so einem Sampler da mitmache.
Ach,
ne?
Da hast du dann dir
und
das
da habe ich mir dann tatsächlich, ich hatte es vorher nie gesehen, habe dann angefangen diese Serie zu gucken und bin halt total hängen geblieben.
Aber das ist schon ordentlich vorbereitet dann, ne?
Ja. Also,
aber es hat jetzt,
ja, aber es hat mir ja Spaß gemacht.
Es hat dann, es
also hätte ich das furchtbar das gefunden, dann hätte ich das natürlich nicht.
Ich wurde auch gefragt, ob ich Cartoons machen kann zu diesem Thema. Und da habe ich gesagt, habe ich nicht gesehen.
Ja, das habe ich auch gehört im Podcast, dass du es gesagt hast.
Aber House of Dragons guckt da, also das verstehe ich.
Ja,
dann
aber ich bin nie rangekommen irgendwie. Also Game of Thrones habe ich irgendwann verpasst da rein.
Ja, aber guck mal, ich bin ja auch sehr spät dazu gekommen.
Ja, ich glaub,
wenn ich Serien sehe, dann sehe ich sie immer sehr viel später als alle anderen. Breaking Bad war das Gleiche. Breaking Bad, alle waren schon da total bei, drin im Thema.
Die anderen waren schon bei Better Call Saul.
Und ja, genau, da habe ich Breaking Bad entdeckt und so, wow, was ist das? Und ich muss auch sagen, Breaking Bad ist für mich immer noch die geilste Serie überhaupt.
Also das heißt, in der Rubrik bist du eigentlich die denkbar falscheste, weil du uns gleich irgendwie ganz aktuell Knight Rider verkaufen wirst.
Genau. Es gibt so ein neues, das ist ein Typ, der redet mit seinem Auto.
Die letzte Serie, die ich jetzt gerade, also die ich im Moment gerade gucke, weil im Moment, also ich habe total aufgehört mit dem Seriengucken. Ich war halt, ich habe das total suchtmäßig mir reingezogen, diese Game of Thrones Geschichte und dann bin ich danach übergegangen zu, wie heißt das, The Walking Dead. Da habe ich auch staffelweise mir das...
Ich bin großer Walking Dead Fan.
Ja, ich auch. Ich finde die Serie super, aber ich habe, glaube ich, bis zur 8. Staffel durchgehalten und dann war diese Szene mit dem... Oh. Also ich hab ja alles ausgehalten, diese ganzen ekligen Zombies und alles, aber ich will jetzt nicht spoilern, deswegen darf ich das jetzt gar nicht sagen.
Du meinst Lucille?
Was?
So hieß der Baseballschläger.
Ja, genau.
Siehste, ich bin da irgendwann ausgestiegen, aber das weiß ich zumindest, dass dieser Baseballschläger Lucille hieß.
Ja.
Genau, und das da ging es bei mir.
Da hast du, weil
das ging mir zu weit.
Das ging dir zu weit, diese Folge. Ja, verstehe ich, okay.
Das konnte ich nicht mehr aushalten.
Aber du hast vorher Game of Thrones gesehen.
Also, davor habe ich Game of Thrones gesehen.
Also du warst eigentlich schon drin in dem Business, so Sympathieträger aufbauen und dann einfach knallhart umbringen. Also dann hatte ich den Walking Dead geschockt.
Ach so, ja. Nein, aber Walking Dead schockt ja auf eine andere Art.
Ich glaube, das war aber auch von der Inszenierung, das war schon hart.
Ja, aber was ich an Walking Dead halt toll fand, war, also ich war nie so ein Zombie-Film-Fan oder sowas, aber was ich an dieser Serie toll fand, war einfach dieses... Die haben halt alles so geil rübergebracht, dieses ganze Endzeit-Feeling, ne? Es können ja Zombies sein, es könnte ja auch ein Virus sein oder ein Atomkrieg oder irgendwas, aber einfach Menschen so an ihre Grenzen bringen. Wie reagieren Menschen? Wie unterschiedlich sie reagieren können? Was alles passieren kann?
Es geht ja auch weniger um die Zombies als um die Interaktion
Menschen.
Zwischen Menschen.
Ja.
Man sagt ja nicht umsonst, der Mensch ist des Menschen Wolf.
Genau, genau.
Und darum geht es bei der Serie.
Und das ist das Geile an dieser Serie. Man muss überhaupt nicht Zombie-Fan sein. Und ich bei Game of Thrones dachte ich halt auch... Da dachte ich halt auch, dass ich stehe eigentlich nicht so auf Fantasy und deswegen hat es mich erstmal auch nicht interessiert, diese Serie zu gucken. Aber als ich dann da reingekommen bin, da war das doch irgendwie ganz toll, eben weil es auch so ein bisschen auf eine neuere Art wieder.
Also wenn ihr beide so Walking Dead Fans seid, dann ist ja jetzt diese Woche was ganz, ganz Tolles vor euch.
Ja, da kommt eine neue Serie.
Ist schon da.
Ist schon da.
The Last of Us. Die Verfilmung von dem gleichnamigen Konsolenspiel. Und die erste Folge hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Ich denke, Olli und ich, wir werden sie beide gucken und für unsere Hörer in einer nächsten Folge besprechen, also damit ihr es nicht gucken müsst.
Ist ein ähnliches Setting wie bei Walking Dead.
Ich war kurz eingeschlafen.
Es wird eine zweite Staffel schon geben. Das steht
von
dem zweiten Teil von
The Last of Us.
Genau. Und dann ist auch Schluss. Also das heißt, halten sich sehr, sehr eng an die Spielvorlagen, was ja in dem Fall sehr, sehr gut ist.
Ich habe jetzt über die Jahre eine ganz einfache Krimiserie weggesüchtelt. Da gibt es, glaube ich, 8 Staffeln.
Der letzte Bulle.
Nicht.
Shoutout an
wie heißt der Schauspieler? Ja, Ralf Möller. Nein,
Henning Baum.
Henning Baum.
Der kommt ja auch aus Essen.
Der kommt auch aus Essen, ne? So wie der Ralf Möller, der kommt aus Recklinghausen, der war ja Bademeister in Recklinghausen.
Ja, Happe Kerkeling auch, ne?
Ja. So, ich habe geguckt, Bosch. Nicht die Bohrmaschine, sondern eine Krimiserie.
Titus Welle, wa?
Ja, genau. Ist ein Cop in L.A., hat irgendwann mal die Filmrechte an seinem Leben verkauft und hat sich eine Hammer-Villa gekauft. Eigentlich ein kleines Häuschen irgendwie, aber mit einem gigantischen Blick auf Los Angeles. Und das ist, da ist jede Staffel so ein Fall, wo dann nochmal so 2, 3 Subfälle irgendwie so ermittelt werden. Aber die ist echt top, weil das ist so eine ganz klassische, finde ich, Krimiserie, wo nicht so viel Blablabla irgendwie
die
so ist, sondern...
Kann ich auch absolut nur empfehlen. Die Serie ist toll. Hast du die letzte Staffel schon gesehen?
Die Legacy? Also genau. Es gibt ja jetzt Legacy, Legacy
schon. Ja, ich weiß es nicht.
Mein Französisch ist schon ein bisschen eingeschlafen.
Nein, ich frage deswegen, weil du das Haus erwähnt hast. Ich will jetzt hier nicht spoilern.
Nein, nicht spoilern. Nicht spoilern. Nein. Ich weiß halt irgendwie, ich glaube ja, dass er da, aber das ist eine tolle Serie, die so ein bisschen, ich bin ja schon was älter, irgendwie, ich bin ja mit Straßen von San Francisco und Kojak und so groß geworden, was ja so Serien waren. Da fühlte ich mich so ein bisschen gut abgeholt.
Ich finde den Vorspann auch extrem schön gemacht.
Ja, der ist auch sehr gut gemacht.
Also ich bin kein Jazz-Fan, aber da mag ich die Musik.
Ey, aber da habe ich dann wieder angefangen, so ein bisschen so Miles Davis zu hören und so. Und da gibt es schon so ein paar echte gute Kracher. Irgendwie.
Also dieser
ist nicht komplett Musik, die mir auf den Sack
geht. Also optisch ist dieser Spiegeleffekt ist so simpel, ne? Aber es sieht echt richtig geil. Wer die Serie nicht sehen möchte, einfach nur mal den Trailer angucken. Der ist super schön.
So,
ich kann noch sagen, was ich gerade gucke.
Ja, genau.
Denn
bist du hier.
Ja, dafür bin ich hier. Nur dafür bin ich hier.
Also dafür
ist
diese weite Reise angetreten, um jetzt zu verkünden.
Ich
Freunde,
gucke.
In Französisch oder in Deutsch? Wie guckst du es?
Die gucke ich ausnahmsweise auf Deutsch. Nein, auf Koreanisch. Nein, die gucke ich auf Englisch, weil auf Deutsch.
Auf Deutsch?
Weil ich die mit meinen Kindern gucke. Und meine Kinder wachsen ja zweisprachig auch. Und
ich dachte Koreanisch auch.
Das heißt multilingual, ne? Das sind diese Nudeln vom Barilla. Entschuldigung.
Ja, genau.
Deine Lieblingsserie.
Und das ist ja so, dass ich jetzt komplett aufgehört habe mit den Serien gucken. Also nachdem ich mit Walking Dead dann aufgehört habe, war auch meine Serienguckzeit vorbei. Und dann bin ich noch ein paar Monate bei Netflix abonniert geblieben und dachte dann irgendwann, wieso zahle ich das eigentlich? Ich gucke nie was. Und dann habe ich das halt komplett gelassen. Also Abonnement weg. Nichts mehr. Nix Netflix. Und dann habe ich mich wieder abonniert, weil man sagt das so auf Französisch, aber sagt man auf Deutsch, ich habe mich abonniert.
Mich abonniert sagt man nicht.
Ich habe mich abonniert.
Ich habe etwas abonniert.
Ich habe mich ja wieder bei Netflix abonniert weil die Kinder Sachen gucken wollen.
Ah, ja, ja, ja.
Und seitdem
zum Beispiel, es gibt da ganz tolle koreanische.
Ja, genau. Und seitdem gucke ich mit den Kindern Serien und im Moment gucken wir gerade Anne with an E. Das wird euch überhaupt nicht interessieren, glaube ich. Aber ich finde das.
Du guckst ja, glaube ich, in sehr tote Augen gerade.
ist Anne ein Mädchen, was Anne heißt?
Die hat so rote Haare, rote Zöpfe. Und das spielt irgendwie im 18., 19. Jahrhundert irgendwas.
Und
da ist also
ein Pferd
in
dabei
in Kanada.
Und zwei Freunde. Und
genau.
Die singen immer.
Genau.
Das heißt hier in Deutschland Venio und Lisa.
Ja, ich weiß
ich
nicht,
dachte jetzt eher an Pippi Langstrumpf.
Ach so, ja.
Nee, ich glaube, es heißt auch auf Deutsch heißt es Anne with an E. Und das ist eine eigentlich ganz schöne, also vor allen Dingen nach Hometown Cha-Cha-Cha ist also die Qualität doch.
Richtig Action.
Ich meine, das ist eigentlich egal, was danach kommt, man findet es einfach nur aufregend und toll.
Okay.
Ja. Nein, es ist eine schöne Serie, also gerade um mit Kindern, also mit Jugendlichen zu gucken, weil dieses Mädchen begleitet man halt beim Aufwachsen.
Oder die Jugendlichen in uns.
Ja, der Jugendlichen uns. Beim Aufwachsen, am Anfang ist sie 13 und so. Halt das Alter meiner Kinder, so 13, 14, 15. Aber ich finde es auch für mich eine interessante Serie. Ist teilweise ein bisschen dramatisch und teilweise sehr herzerwärmend und sehr, sehr schön. Und man erfährt einfach ein bisschen mehr auch über das Leben in der damaligen Zeit, so 1800 irgendwas.
Toll, da kommen wir auch irgendwann wieder hin. Also,
hoffentlich nicht. Nicht so schnell, hoffentlich.
Aber habt ihr nicht Wednesday geguckt? Weil das ist ja
Wednesday haben wir natürlich auch geguckt, genau. Wednesday haben wir auch geguckt, aber da muss ich sagen, das fand ich jetzt, ja.
Ja, das hat man bei mir zu Hause in meiner Abwesenheit geguckt. Ich war zwei Wochen beruflich unterwegs und konnte nicht
gucken. Es wurde fremdgebinged.
Es wurde fremdgebinged im Hause. Und dann hieß es, ganz tolle Serie.
Was?
Und dann,
ja, nee. Ich finde das so.
Und dann kommt man, es gab glaube ich, The Umbrella Company und jetzt Wednesday wurden fremdgebinged. Die habe ich halt nicht gesehen. Weil auch dann alleine irgendwie ist das irgendwie auch.
Also ich habe ja mit den Kindern überhaupt angefangen, Serien zu gucken, haben wir mit Malcolm in the Middle.
Ah.
Und das muss ich sagen, ist auch immer noch eine meiner Lieblingsserien, also von Comedy-Serien, weil das ist so lustig. Und
das
ist auch
das
für die Kinder
die
lustig.
Das war die Serie, mit der Herr Creston rausgekommen ist, der dann später bei Breaking Bad den großen
Der spielt
Erfolg
da den Vater.
Ja, genau. Das Witzige ist, mein Sohn, der guckt auch so eine Comedy-Serie aus den, ich weiß nicht, ob es 90er oder 2000er ist. Chevy Chase spielt da mit, das spielt an so einer Highschool. oder an so einer Middle School oder so, wo so erwachsene Leute nochmal irgendwie studieren gehen und so. Auch sehr lustig. Also ich fand es lustig irgendwie, dass der so eine alte Serie guckt.
Das hört sich alles sehr, sehr...
Und dafür habe ich Netflix bezahlt, ja. Für Malcolm in the Middle.
Malcolm in the Middle. Ja,
das hört sich alles sehr, sehr lebensbejahend und fröhlich an.
Danach haben wir noch Friends durchgeguckt von vorne bis hin. Ich habe noch nie Friends, alle Staffeln, alle Folgen von vorne bis hin.
Kann man vieles ja heutzutage auch nicht mehr so bringen. Ja, ne? Also politisch auch nicht mehr korrekt.
Ja. Wobei, also man merkt, die Serie hat auch eine Entwicklung durchgemacht, weil am Anfang waren Schwarze nur mal in so kleinen Nebenrollen, irgendwie so ein Hilfskoch oder irgendwas und oder Portier und hier und dann zum Schluss hin, also die letzten zwei, drei Staffeln, da war dann die erste Schwarze, die Freundin war von dem einen. Da.
Okay. Mhm. Was ich gerade mit lebensbejahend und fröhlich sagen wollte, das Einzige, was ich in der letzten Zeit geguckt habe an Serie, war Gefesselt auf Amazon über einen deutschen Serienmörder, so mit in Fässern und so. Müssen wir nicht drüber reden.
Oh Gott.
Es war noch schlimmer als hier Dahmer oder wie es auch
nicht.
Also das, was Olli empfohlen hat.
Habt ihr Squid Game gesehen?
Ja, klar.
Ist das auch wirklich so schlimm? Ist das schlimmer als dieses?
Nein. Doch, ja. Ich weiß es nicht.
Ja. Ich finde von der Grundsätzlichkeit dieser Idee dieser Serie ist sie halt schlimm. Also das ist halt
dieses, ja, aber ein alter Hut, ne? Alter Hut.
Ja, natürlich, aber eher, ich würde eher sagen, diese Psychologie und alles irgendwie, was da so passiert, ist jetzt schlimmer als die Machart irgendwie, was man da jetzt wirklich sieht.
Hm. Also
ich würde es jetzt mit den Kindern
nicht
gucken. Nee, mit den Kindern würde ich es auch nicht gucken. Die sind viel zu sensibel.
Hast du Running Man gesehen oder Todesmarsch von Herr Bachmann, also eigentlich Stephen King gelesen oder Tribute von Panem?
Das habe ich einmal gesehen.
Ja, Tribute von Mannheim.
Eine Folge davon habe ich gesehen.
Das ist so die,
also
das
eine,
ist halt alles eine ähnliche Grundidee. Das geht zurück auf irgendein Buch, was in den 50ern geschrieben worden ist, woraus dann, kennst du das Millionenspiel? Mit Didi Hallervorden.
Mit Didi Hallervorden.
Aber wenn
du mir
das Squid Game erzählst, das kenne ich schon, die Geschichte.
Ja, aber das ist halt alles, das geht alles auf dieses eine Buch aus den 50ern zurück, diese Idee. Ne? Und das Millionenspiel war ein deutscher Film, der das im Grunde zum ersten Mal so aufgegriffen
hat. Ja, mit Didi Hallervorden, der war auch jetzt nicht so mega geil, glaube ich.
Nee, also aber,
ich
die Idee, aber diese grundsätzliche Idee, da zieht sich ja durch. Tribute von Panem übrigens als Jugendbuch zu verkaufen, finde ich auch krass. Aber gut, das ist heutzutage vielleicht so.
Ja, aber also, es gibt eben diese abgebrühten Jugendlichen und dann gibt es meine Kinder.
Okay, dann
die anfangen zu weinen, wenn das Pony stirbt.
Ja,
gut, dann guckt
das
bitte,
ist ja auch traurig.
Dann guckt bitte nicht Gefesselt.
Nein, das klingt schon vom Titel so. Also
ich glaube, meinen Kindern ist das unheimlich peinlich, was ich hier alles über die erzähle.
Ja,
oh
das
Gott.
Liegt in,
kann man das alles rausschneiden?
Nein, das liegt in der Struktur dieses Podcasts, auch peinlich zu sein.
Ja?
Ja, Ollis Tochter hat ja auch schon mal angerufen. Blieb dann drauf.
Ich guck mal, um da ein bisschen nicht Schärfe rauszunehmen, aber ich weine zum Beispiel bei Ruf Teddybär 1-4 von Johnny Hill. Das ist so eine Platte aus den 70er oder 80ern. Finde ich total traurig, geht um so einen behinderten Jungen und so und Trucker. Und da weine ich immer, wenn ich diese Platte höre, weil ich die so als Kind
Musik
habe ich als Kind wahrscheinlich.
Das ist eine super Überleitung.
Ja,
Musik. Ja, zu Musik.
Auf die Ohren.
Also wenn du doch einen Tipp hast.
Ich wollte nur sagen, warum ich keine Musik höre oder so gut wie keine Musik. Ich höre wirklich, mir ist das jetzt wieder so aufgefallen, ich höre eigentlich überhaupt keine Musik. Also wenn ich im Auto sitze, höre ich irgendwelche Laberradios, so France Info und sowas, also Nachrichten-Junkie. Zu Hause höre ich auch nur wie Podcasts, Nachrichtensendungen, Tagesschau 24. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass Musik mich viel zu emotional macht.
Echt?
Ja. Also wenn das irgendwie was Trauriges ist, dann werde ich echt traurig und kann auch wirklich anfangen zu heulen, auch wenn es eigentlich mir gerade gut geht.
Ja, besser als umgekehrt, oder?
Oder.
Genau. Wenn da so eine starke Platte auf der Beerdigung läuft. Die Platte ist aber lustig.
Ja, aber.
Ich da als letzte Platte gewünscht.
Und da stört mich Musik irgendwie. Obwohl manchmal ist das schon ganz schön. Also ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt Musik vollkommen ablehne oder hasse oder so.
Ich hasse
bloß
Musik.
Keine Musik! Musik ist Sünde!
Kleine Sünde.
Ich hasse Musik übrigens von Knarkator, bitte auf unsere Dance-Liste.
Ja,
Also ich war jetzt auf einem Konzert.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Konzert.
Ja.
Ne, in unserem kleinen Ort, wo ich da wohne.
1500 Einwohner?
Wer ist
nee,
wer,
da
wer,
wo ich jetzt wohne, ich wohne ja nicht mehr in Gießenie, jetzt wo ich in Lessner war, das hat so 7000, 8000.
Das ist schon ein größerer Ort.
Und da klebt noch eine andere Stadt mit dran, die hat auch noch mal ungefähr so viel, also zusammen sind 14.000, 15.000 Einwohner.
Was kommen da für Bands hin?
Ja, das ist die Band von meinem Klempner.
Ah.
Ich habe nämlich mein Badezimmer ja renoviert im letzten Jahr. Und der, das ist so ein Kumpel von mir, der hat da die Klempnerarbeiten gemacht. Der hat auch wirklich mal Klempner gelernt, arbeitet mittlerweile aber bei den Stadtwasserwerken. Und hat halt nebenbei.
Schöne Grüße.
Ja.
Schöne Grüße an die Stadtwasserwerke in
von Lessnebern.
Den Klempner bitte.
Und der, an den Klempner. Der hat halt den Band und die sind mega gut.
Echt?
Ja.
Mensch.
Ja, das sind richtige Musiker. Also das sind nicht so, hier, ich hau mal ein bisschen auf die Pauke. Nee, die machen, also die haben das irgendwie schon im Blut. Und das sind so drei Jungs, die sich kennen und die haben auch jetzt gerade eine CD rausgebracht. Die habe ich mir sogar gekauft, obwohl ich genau wie du auch keinen CD-Player zu Hause habe.
Aber man will ja, aber das macht man doch.
Aber man will die
ja
unterstützen.
Wenn man will die unterstützen, ja. Und dann ist es auch egal.
Ja, und ich war halt eben bei denen auf dem Konzert, wo ich auch die CD gekauft habe. Hab abgetanzt wie bescheuert. Die machen richtig coole Musik. Vielleicht, falls mal jemand gucken will, die kann man auch im Internet finden. Die nennen sich die Oddbots.
Die Oddbots?
Die Oddbots.
Wir werden es in die Shownotes.
Was machen die für die Musik? Für den Style?
Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich ja auch nicht so aus mit Musik. Also
ungefähr. Also so ist jetzt nicht Rondo Veneziano.
Ja, ich würde sagen, so es ist so punkig, so
Punk.
Ein bisschen. Ja, so,
ja.
So, aber nicht so, na, auch so Elektro mit drin, irgendwie so ein bisschen elektro-punkig, rockig, irgendwie sowas. Cool. Irgendwie.
Das klingt auf jeden Fall.
Ja, irgendwie interessant. Also der eine, der auch da viel singt, also nicht der Klempner, sondern noch ein anderes Bandmitglied.
Also der Sänger.
Der Sänger.
Ja, die singen alle. Das ist
was,
halt so.
Was macht denn der Klempner? Was spielt der für ein Instrument?
Ja, der Klempner.
Die Rohrflöte.
Der spielt die Rohrflöte, genau.
Nein. Was spielt der? Was spielt der? Gitarre oder Schlagzeug?
Nein, der spielt Bass.
Ach, Bass.
Aber die spielen, also die singen halt alle mal, die tauschen auch die Instrumente manchmal durch. Dann spielt der eine Klavier, der andere Bass, also so Synthi, ne?
Okay.
Und der andere und so. Also es ist nicht alles so festgelegt und die machen auch eine super Show und haben dann immer so Zebra-Kostüme an und also so gestreifte Hosen und Hemden und so. Und die haben wirklich auch visuell was zu bieten. Die neue CD, die CD-Hülle, super gestaltet, finde ich, super schön gemacht.
Also das Gesamtpaket hört sich danach an, als ob die perfekten Kandidaten wären für den nächsten Grand Prix. Frankreichs Beitrag.
Nein.
Ich glaube, was ich da jetzt so raushöre, ist irgendwie, dass es schon künstlerisch wertvoller
ist. Das ist künstlerisch wertvoll,
Als jetzt so eine Showkapelle da beim Eurovision.
Nee, das sind Künstler.
Sind ja nicht alle
schlecht.
Nein, aber das klingt auf jeden Fall, das gucken wir auf jeden Fall mal an, auf YouTube oder so.
Gut. Du hattest auch noch einen Tipp.
So, du hörst wenig bis gar keine Musik. Also ich höre gerne Musik und ich habe noch folgenden Tipp für euch. Iggy Pop hat ein neues Album gemacht. Every Loser heißt das. Und
es ist gar kein Pop-Album.
Nee, es ist ein Punk-Album. Und man hat ja zwischendurch, hatte man mal das Gefühl, wir haben Iggy Pop verloren, weil das letzte Album war so ein Lyrik-Album, so weiß ich nicht, Gedichte, Poetry Slam, keine Ahnung. Wo man so sagt, ja, das ist ja nicht Iggy Pop, ne? Wobei Iggy Pop ja durchaus immer lyrisch war in den Texten. Und das ist jetzt ein richtig geiles Album geworden. Also so, wir haben unseren alten Iggy wieder. Und ich wollte nochmal betonen, der ist 75 und der ist geiler drauf als die Amigos und die
oder
sind
die
71. Oder die Scorpion. Nein, da muss man sagen, da muss man wirklich sagen, da ist das ganze Album durch die Bank. Klasse. Und das wollte ich euch ans Herz legen, weil man ja bei dieser ganzen schnelllebigen Zeit und hier passiert was, aber kriegt man das ja teilweise gar nicht mit, dass die Freunde von damals, der Iggy Pop, ein neues Album hat. Ich hoffe, dass das, ja, ich weiß nicht, 75 irgendwie das letzte ist irgendwie, aber das ist sehr, sehr gut. Es sind auch sehr viele Gastmusiker drauf, zum Beispiel der viel zu früh verstorbene Taylor Hawkins der Drummer von den Foo Fighters hat er mitgespielt, ein Ex-Gitarrist von den Chili Peppers und so. Also ich habe es gehört und habe gesagt, geil, super. Also das könnt ihr euch mal anhören, Iggy Pops neues Album, weil ich höre ja Musik, nicht so wie Dorte, die gar keine Musik hört. Auch beim Arbeiten oder nicht irgendwie so?
Nein, beim Arbeiten höre ich halt
auch
dieses
Gelaber. Ach,
hörst
du auch irgendwie Gelaber,
ja,
aber
ich mag das irgendwie, mein Hirn zu beschäftigen. Also natürlich nicht in der Phase, wo ich mir Cartoons ausdenke, da brauche ich Ruhe.
Sagen,
aber auch komplette Ruhe, da höre ich auch keine Musik.
Das mit dem Ausdenken, da würde sowas natürlich extrem ablenken. Ich finde dann auch Musik, weil man doch auf die Texte achtet. Aber dieser Prozess vom Zeichnen, Kolorieren und also alles, was damit zusammenhängt, ich brauche auch rundum Berieselung, weil ja
ich auch, man aber eben auch durch Gelaber.
Wirklich komplett, ja eben, also entweder gucke ich dabei tatsächlich Serien oder streame halt Mediatheken, Dokus, was weiß ich. Ich mache genau. Benutze das eher wie Hörbücher. Aber ansonsten, man fühlt sich doch den ganzen Tag am Schreibtisch sonst relativ alleine, finde ich.
Ja, das ist, glaube ich, das habe ich bei mir auch schon mal psychologisch so analysiert, weil ich lebe ja sogar auch alleine. Und also außer eine Woche habe ich dann immer die Kinder. Woche-Woche-Prinzip. Und die andere Woche bin ich halt ganz alleine mit den Katzen und jetzt den Ratten. Wir haben jetzt nämlich auch wieder
Ratten auch? Ja. Ihr müsst mal aufräumen da den Müll.
Nein, wir haben Haustierratten.
Haustierratten, weiße Ratten? Oder?
Ja, die sind weiß-braun gefleckt.
Können die auch gut kochen?
Ja,
das haben wir gelernt, Ratatouille, ne? Der spielt ja in Frankreich dafür.
Ja, und da bin ich jedenfalls alleine und dann glaube ich, dass es auch immer so ein bisschen so eine Präsenz ist, nicht? Also man hat das Gefühl, da ist halt jemand.
Ach so,
das redet mit einem. Das ist eigentlich ganz schön traurig. Ja, nein, aber ich bin total glücklich mit meinem Leben. Wirklich.
Dann wohnst du da aber auch richtig gut da unten, ey. Ich würde sagen.
Hast du Besuch? Ja, der Markus Lanz ist.
Aber die Anne will nicht mehr. So, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Runde.
Ich habe jeden Abend Besuch. Markus Lanz ist mal die.
Ingo Zamperoni.
Ingo Zamperoni ist ein guter Kumpel von mir.
Der baut mich auch immer wieder auf mit seinem Satz, irgendwie bleiben Sie zuversichtlich.
Ja, ja. Die geben dir auch was mit. Weil ja, das ist ja nicht einfach nur Nachrichten gucken.
Das werden Freunde.
Ja, absolut, absolut. Finde ich auch.
Okay, damit hätten wir das Thema dann jetzt auch abgearbeitet. Es reicht auch, würde ich sagen. Aber
ja, absolut, mir reicht schon lange.
Wir müssen einen Schlussstrich ziehen an die HörerInnen. Diese 13. Folge, dabei wird es natürlich nicht bleiben. Vermutlich. Wir werden direkt einen Tag nach der Preisverleihung noch einmal aufzeichnen und es wird eine 13,5 geben.
Okay, also wir nehmen direkt, wann denn?
Ja, Samstag.
Samstagmorgen oder was?
Samstagnachmittag?
Nein, wir kommen aus Kassel, fahren wir nochmal hier in meinem Studio vorbei und setzen uns nochmal eine halbe Stunde
zusammen. Und ihr setzt euch dann nochmal eine halbe Stunde?
Ja, Olli, du auch.
Du auch. Ja, du auch.
Eine Folge 13,5, wo wir den Deutschen Cartoonpreis nochmal ganz kurz Revue passieren lassen.
Voraussichtlich, wenn wir vernünftig hier wieder ankommen. Ja.
Genau, ja.
So, und damit würde ich mich jetzt hier von unseren HörerInnen verabschieden. Von dir, Olli, würde ich mich verabschieden. Du musst dich jetzt bei mir verabschieden.
Ja, vielen Dank, Michael Holtschulde. Ich verabschiede mich auch bei den Hörerinnen und bei Michael Holtschulde. Und wir beide bedanken uns für ein sehr, sehr kurzweiliges, sehr lustiges und auch ein deepes Gespräch, fand ich.
Bei der großartigen.
Ich fand's schon ganz cool.
Weil ich so open bin.
Ja, du bist deep. So open und so und deshalb war es deep irgendwie to the bottom of my heart und so.
Wow.
Ja, das war nicht Französisch, das war Englisch. Wir bedanken uns bei der großartigen Dorte Landschulz.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Danke für die Einladung.
Danke, gerne.
Danke an die Hörer.
Ja. So, du musst jetzt deinen Zug kriegen.
Ich muss jetzt meinen Zug kriegen. Tschüss.
Nein, wir fahren ja morgens.
Die Pilotin hat so scheiße eingeparkt.
Wir dürfen eine Folge zwei Stricher packen, aber es ist ja nicht ohne eine Weisheit schließen.
Ja, nein, genau.
Stricher-Spirit.
Wer von euch möchte?
Dorte, hast du jetzt eine Weisheit parat? Du hast eine, ich fand, die war schon
von meinem Opa.
Von deinem Opa, natürlich.
Ja, ich habe, also mein Opa, der hat immer, der war auch ziemlich humorvoller Mensch, aber also das war jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht so wahnsinnig lustig, aber er hat halt immer so die gleichen Sprüche immer wieder gebracht. Das war so ein Sprücheklopfer. Er hat halt immer gerne gesagt, wenn wir so beim Essen saßen oder so Kaffee und Kuchen und er sich dann nochmal schön diese Sahne so auf den Kuchen geklatscht hat, dann hat er immer gesagt, an Sahne sparen grundverkehrt. Der Körper braucht sie. Sahne nährt. Das finde ich eine gute Weisheit. Also, das ist so. Das führt mich durch mein Leben.
Und tschüss.
Sehr schön. Danke.
Tschüss.